Jo Leute, wir sind die Skit Boys und heute wollten wir über das Thema Rennsport reden. Doch bevor wir anfangen, wir haben noch so einen kleinen Guest bei uns, der K20 Karl.
Grüßt euch.
Ja, erzähl doch mal was über dich. Wer bist du? Was für Autos hattest du bis jetzt? Oder was fährst du momentan?
Also, ich hatte bis jetzt einen EP3, mehrere DC5 Integras, einen 8er Evo, aktuell einen EG, einen EJ und ja, da stehen jetzt einige Umbaumaßnahmen an. Aktuell noch einen S2000, über den möchten wir aber leider nicht reden. Und schauen wir mal, was das in diesem Jahr alles so kommt.
Okay, hört sich schon mal nice an. Was machst du an deinem EG?
Ja, der EG bekommt einen K20 A2 Motor aus dem EP3. Den haben wir damals bei No Shit Performance in Holland abgeholt. Eine Adresse. Shit. Ja, No Shit Performance.
Nice, noch nie gehört, aber...
Sehr nicer Spot, auch für sämtliche Ersatzteile für den Motorumbau, beziehungsweise den Motorswap allgemein. Die richtige Anlaufadresse, sehr gute Preise. Nils, der Kollege dort, Grüße gehen raus, sehr zu empfehlen. Einfach kontaktieren, zum Beispiel auf Facebook, Instagram oder so, oder über die Webseite, kann man auch bestellen. Und ja.
Sind die halt nur für Honda tätig oder auch für andere?
Die machen auch andere Umbauten. Also die bewegen sich auch relativ groß im Motorsportbereich. Er fährt Time Attack, aber die haben auch sehr viele MX-5 dort. Diese umbauen zum Beispiel für die Rennstrecke, auch für Driftsport. Und ja, da ist auf jeden Fall eigentlich für jeden was dabei.
Sehr cool.
Meinst du die da?
Genau.
Alter, die sehen schon, sieht schon nice aus, so.
Also irgendwie müssen wir vielleicht aber auch nochmal was anderes dazu sagen, weil wir sind heute zu viert, ne?
Ja, genau.
Ja.
Weil so der aufmerksame Zuhörer wird es vielleicht, naja gut, ob er es jetzt schon gemerkt hat, glaube ich nicht, aber wird wahrscheinlich im Laufe des Podcasts merken, dass einer fehlt.
Genau, Nils hat sich im Moment ein bisschen zurückgezogen, weil er im Moment ziemlich viel zu tun hat und deswegen machen wir das Ganze jetzt die nächste Zeit zu dritt weiter und ja.
Laden, denke ich mal, immer mal wieder irgendwie jemanden ein und ja, quatschen da mit dem.
Genau, dass immer. Wir trotz dessen zu viert bleiben, aber
ja.
Je nachdem, vielleicht auch mal zu dritt, wir werden sehen, wie es passiert, wir können das ja eh nie planen und wenn Nils halt mal Zeit hat, dann ist er vielleicht auch mal wieder dabei im Podcast, also. Genau.
Easy.
Nur, dass ihr euch jetzt nicht wundert, dass jetzt halt Nils nicht da ist. Also, Nils ist nicht da.
Ich grüße hier nochmal an Nils.
Nils, falls grüße. Du das hörst, Grüße gehen raus.
Ja, okay,
also, gut, sorry, das war jetzt einfach die Unterbrechung, ne?
Ja, ist kein Thema, wie immer halt.
Ja, so, ja. Das ist ja nichts Neues.
Okay. Ja, gut. wenn wir jetzt mit dem Thema Rennsport anfangen oder beziehungsweise über das
Motorsport.
Thema Motorsport reden wollen, dann... Ich würde sagen, dass Jens, du hast doch bestimmt auch ein paar Storys zu erzählen von Cups oder Sachen, die dich interessieren, auf Rennstrecken, die du schon warst.
Also ich muss sagen, ja, Rennsport finde ich super interessant. Das Problem ist einfach bei mir, also ich bin nicht so krass interessiert daran, mir das anzugucken, sondern ich bin halt jemand, der halt dann irgendwie mit meinem MX-5 zum Beispiel halt irgendwie mal auf die Rennstrecke fährt. Wobei das halt jetzt mit Rennsport in dem Sinne gar nicht so viel zu tun hat mit dem Auto, weil das ja jetzt kein Rennwagen ist in dem Sinne. Ist zwar schon noch gut weg von einem richtigen Rennwagen, aber schwierig. Also über das Thema weiß ich gar nicht, was ich da alles erzählen kann. Ich bin nicht so krass gut informiert, aber wir können ja mal so ein bisschen schwätzen darüber. Also ich, zum Beispiel, keine Ahnung, mein einer Arbeitskollege, der ist früher auch immer Rennen gefahren und der erzählt halt alles so ein bisschen ein paar Sachen und so, was da halt für Sachen gibt. Und er ist mit dem E30 gefahren früher. Und er baut den gerade wieder auf Einzeldrossel mit, keine Ahnung, 200 irgendwas PS. Das ist ein 318 IS E30 mit Vierzylinder. Und ja, da gibt's halt verschiedene Sachen, ne? Falls irgendwie einen das interessiert. Also er hat mir halt empfohlen, wenn man jetzt Rennen fahren will, dann gibt's NAVC. Das ist auch so ein Motorsportverein. Da kannst du relativ günstig Rennen fahren, wenn du da selber Bock drauf hast.
Mhm.
Zum Beispiel. Aber ja, ist halt, muss man sich halt wirklich informieren, wenn man jetzt Rennen fahren will. Wenn man es vorhat.
Gibt's und natürlich, da dann, also es gibt ja dann bestimmte Klassen, wie sind die denn so verteilt?
Ja. Boah, jetzt fragst mich was, ne? Das ist natürlich, kommt drauf an. Also es gibt halt erstmal Leistungsklassen, ne? Und Hubraumklassen für gewöhnlich.
Mhm.
Beim NAVC wird das wohl auch, genau, bei NAVC gibt es glaube ich auch Rallye. Gibt es auch noch bei denen. Da gibt es auch verschiedene Klassen.
Karim, weißt du da irgendwas, wie das mit der Aufteilung ist?
Ich habe jetzt gerade so an German Time Attack gedacht, da gibt's ja auch noch Hubraum und da werden dann Fahrzeuge mit mehr Leistung, werden dann zum Beispiel auch in andere Hubraumklassen eingeteilt zum Beispiel, ne?
Ja, du hast halt verschiedene Reglements, ne? Ich denke mal, egal bei was für einer Klasse du mitfährst oder was du fährst,
ob es kommt jetzt auch,
Rallye ist oder ob es jetzt Time Attack
genau,
ist oder
so. Genau, es kommt auch immer auf die Rennserie an, die du fährst.
Ja.
Je nachdem, bei Rallye ist ja oft so, dass du ja
je nach bestimmten Reglement zum Beispiel nur Originalteile fahren darfst, die bei dem Fahrzeugmodell allgemein weltweit verfügbar waren. Also weil ist ja oftmals so, dass du ja viele Modelle hast, wo es dann im nicht-europäischen Markt Teile gab, die mehr Leistung erzeugt haben wie bei uns. Ne? Und das ist natürlich eine sehr begehrte Umbaumaßnahme dann, um das Ganze immer noch original zu halten. Und dass du dann auf der einen Seite sowas hast. Aber viele sind ja auch einfach nach dem Motto, Hauptsache das Fahrzeug wird später FIA zugelassen und bekommt
eine... Muss man vielleicht mal erklären, was das überhaupt ist, FIA, ne? Für die, die es gar nicht wissen. So, FIA, was heißt
also,
das überhaupt?
Was FIA jetzt ausgeschrieben oder ausgesprochen bedeutet.
Naja, auf jeden Fall ist FIA halt diese Organisation, die den ganzen Rennsport überwacht, ne? Und halt auch irgendwie so die Regelungen macht und halt auch die Autos überprüft.
Die FIA selbst, ja. Keine Ahnung, also ich meinte, das wäre halt...
Kommt auf den Ding drauf an. Ich glaube, NAVC zum Beispiel, also ich habe mich halt nur ein bisschen belesen darin. Keine Ahnung, so richtig gut informiert bin ich jetzt nicht. Ich glaube, das ist unabhängig von der FIA. Es gibt ja auch noch DMSB, also diesen Deutschen Motorsportverband. Da musst du ja auch gucken, dass du den Regeln nachkommst. Also für gewöhnlich, ich habe mich halt ein bisschen belesen, weil ich Rallye interessant finde. Musst du halt gucken, bei Rallye ist es halt nun mal so, dass du halt jetzt zum Beispiel kein Auto bauen kannst, wie du da Bock drauf hast. Klar, das ist bei den wenigsten Rennserien so. Aber bei Rallye,
bestimmte Zulassungen, ne?
Bei Rallye muss das Auto auch angemeldet sein und TÜV abgenommen sein. Heißt, du musst eigentlich auch alles eintragen lassen, weil du beim Rallye-Wagen halt nicht sagen kannst, okay, ich trailer das Ding, weil du musst bei der Rallye halt die Verbindungsetappen auch mit dem Auto fahren. Du darfst nicht hingehen und sagen, ja, ich stelle das Ding dann auf den Trailer bis zur nächsten Verbindungsetappe oder bis zur nächsten Etappe und dann lade ich das Ding wieder ab. Du musst mit dem Auto über die Straße fahren.
Ja gut, bei dem Rallye-Fahrzeug hast du ja dann wieder immer noch diese Sondergenehmigung mit deinem Fahrtenbuchen an drum und dran.
Ja,
das heißt, du bist ja nicht ganz so gebunden, was die Eintragung angeht, wie mit einem normalen Fahrzeug, ja.
Das ist, du darfst das Auto ja auch nicht im normalen Straßenverkehr bewegen. Und du hast ja dann eine Motorsportversicherung und eine Motorsportzulassung. Heißt, du darfst das Auto zwar im normalen Straßenverkehr bewegen, aber nur für...
zu diesem Rennen. Oder?
Nur für Einstellungs- und Testfahrten.
Genau.
Und halt auf dem Event dann halt. Das ist ja dann auch Anfahrt, abgeklärt und angemeldet.
Genau.
Anfahrt glaube ich auch nicht. Weiß ich
tatsächlich
nicht. Bin ich mir nicht sicher. Kann sein, dass du auch hinfahren darfst. Keine Ahnung. Zu wenig Infos darüber.
Sind das dann gewisse Rennsport-Eintragungen, die du halt nur für...
Du hast andere Regelungen, was das Auto angeht, und das auch, darf auch zum Beispiel lauter sein dann.
Mhm.
Weil du halt einfach nicht im normalen Straßenverkehr mit dem Auto teilnimmst für gewöhnlich, weil du gehst mit so einem Auto halt nicht einkaufen oder so.
Ja, aber gehst du damit auch zum TÜV, sage ich mal, um die Sachen eintragen zu lassen, weil...
Ja, ich glaube, zu so einem... Es gibt ja DMSB-TÜV-Prüfer.
Da gibt es dann so einen Motorsport-TÜV-Prüfer,
ja, der... Ich denke so mal schon, dass du dann dieses Fahrzeug, wenn du das umgebaut hast, auch jemandem vorzeigen musst, jetzt in Anführungsstrichen TÜV, weil da musst du ja auch gucken, ob dein Fahrzeug diesen Reglements entspricht, quasi. Du kannst ja, was weiß ich, wenn du jetzt, denke ich mal, Rallye fährst oder sowas, und dann ist das Reglement festgelegt auf, wie Karim schon gemeint hat, du darfst nur Originalteile fahren, die quasi aber deinem Fahrzeug zur Leistungssteigerung verhelfen.
Ist ja
dann
aber
kannst du ja jeden Käse da einbauen, aber wenn das dann nicht irgendwie jemand prüft oder abnimmt, dann kann da ja irgendein Scheiß rein sein. Und dann wär's ja schon Betrug irgendwo.
Also auch. Es kann sein, dass es jeder TÜV-Prüfer vielleicht darf, aber die meisten wissen wahrscheinlich nicht, wie es geht und keine Ahnung davon haben und sich nicht informieren, wie es ja meistens so ist. Gerade bei umgebauten Autos. Ja. Aber es gibt halt auch wirklich TÜV-Prüfer, die sich halt auf DMSB spezialisiert haben. Die halt da alle Regeln kennen und halt dieses DMSB-Ding, da gibt's ja auch jedes Jahr neue Regeln. Und die kennen sich halt damit aus und können die Sachen halt dann auch eintragen, ne? Ich finde halt Rallye mega interessant, weil ich eigentlich den geilsten Rennsport finde, weil ich bin ehrlich so, also ich finde Motorsport, das erste, was die Leute denken, so standardmäßig, ist ja Formel 1.
Ja.
Und ich, ganz ehrlich, Formel 1, also...
Das interessiert mich gar nicht.
Das ist einfach todeslangweilig, wenn ihr mich fragt.
Also
wenn
ich glaube...
Ja? Ja.
Sorry, aber diesmal bin ich der Unterbrecher. Ich glaube, wenn du selbst Formel 1 fährst,
ja, okay,
ist das gar nicht mal so langweilig, wenn du damit raus
natürlich dann sagst, nicht.
Du rumgurkst auf...
Die Autos haben natürlich Todesgrip und alles, ne, das ist klar. Aber zum Angucken finde ich es halt nicht so geil. Und Motorsport ist ja auch oft Zuschauersport.
Ja.
Ist ja meistens so, dass halt, guck mal, wie viele Leute das machen können und sich's leisten können. Mhm. Weil wenn du jetzt halt privat anfängst, Motorsport zu betreiben, dann ist es halt super teuer. Am besten suchst du dir halt Sponsoren oder so.
Oder du versuchst,
und ja. Dann ist es besser zu stemmen. Aber so große Rennserien, du kannst ja nicht hingehen und sagen, ich fahre jetzt DTM. Ja, also kannst du schon, wenn du genug Geld hast, aber.
Wie sieht das eigentlich aus mit Sponsoren? Musst du dich bewerben als Sponsor?
Ja, ne? Musst du. Gibt's so eine Bewerbungsmappe? Die kannst du dann abgeben und
für was du fahren willst und
genau, und oftmals ist es ja auch wirklich so, dass es also das heißt, oftmals ist es so, es ist halt häufig wohl so, dass es auch Leute gibt, die jetzt vielleicht nicht ganz so gute Rennfahrer sind wie vielleicht andere, aber halt einfach besser darin sind, sich irgendwo zu bewerben und dann höhere Chancen haben, dann halt Motorsport machen zu können. Es gibt wahrscheinlich auch einen Haufen Leute, die es richtig drauf haben, aber halt nur privat so auf die Rennstrecke fahren
und
so.
Denen die Kohle fehlt oder so.
Ja, und die halt einfach, weiß nicht, halt keine Bewerbung schreiben und halt für sich selbst ihren Motorsport machen.
Ja, vielleicht wollen sie das ja auch gar nicht so.
Vor allem,
ja,
ist ja auch, glaube ich, so, dass du auch für, du kannst dir jetzt einen Formel-1-Wagen kaufen und sagst jetzt, ah gut, ich gehe jetzt Formel-1 fahren oder so, weil du brauchst ja auch gewisse Lizenzen dafür.
Ja, also gut, ich meine, wenn du genug Geld hast, dann kannst du diese Lizenzen natürlich auch besorgen. Also ich denke mal, daran wird es nicht scheitern, wenn du jetzt irgendwie Milliardär bist und sagst, boah, ich will jetzt unbedingt Formel-1 fahren, bin ich mir relativ sicher, dass du das irgendwie hinbekommen würdest.
Dann gehst du in die Fahrschule und lernst das, ganz einfach. Machst deine Rennlizenz.
Aber, also gut, bei Formel 1, keine Ahnung.
Ja, aber kannst du das einfach so in der Fahrschule machen?
Nee. Rennlizenzen, da gibt's verschiedene Spots für, wo du die machen kannst. Und...
Macht die nicht auch der ADAC?
Kann sein. Gibt ja auch ADAC Cups und so. ADAC Rallys gibt's ja auch.
Mhm.
Ja, Rennlizenz, ja. Brauchst du. Auf jeden Fall.
Ja, sorry, dass ich unterbrochen habe.
Alles gut. Aber die ist auch nur begrenzt gültig, ne? Geht, glaube ich, nur 2 Jahre, musst du neu machen, oder?
Musste
ja, also, so keine Ahnung, ob es 2 Jahre sind, sorry.
Ich denke, das ist wie so eine Prüfung bei dem LKW-Führerschein, dass du dann mal so eine Zwischenprüfung hast, wo du getestet wirst, ob es alles noch auf demselben Stand ist. Beziehungsweise, ich denke, wenn du dann die erweiterten Lizenzen machst, dass sich das dann relativiert.
Ich denke mal, du musst da auch bestimmt diverse Gesundheitstests so machen. Ich glaube nicht, dass die, wenn du herzkrank bist oder sowas, dass sie dich da mit 300 Sachen über den Track fliegen lassen. Klar, gut, kann schon sein.
Glaube ich nicht, ehrlich gesagt.
Meinst du nein?
Glaube ich nicht. Kann gut sein, aber ich glaube es nicht, ehrlich gesagt.
Also körperliche Fitness spielt sowieso beim Rennsport ja eine große Rolle.
Ja.
Wenn man sich die Leute anschaut beim 24-Stunden-Rennen auf der Nordschleife, was die da mitmachen, das ist sehr, sehr interessant. Wenn man mal mitbekommt, was die an Gewicht verlieren nach einem Rennen, wo man sich fragt, wie das möglich ist.
Und warum, was verlieren die denn so an Gewicht?
Die haben, je nach Rennserie, jetzt beim 24-Stunden-Rennen zum Beispiel, haben die zwischen 15 und 20 Kilo, die abnehmen.
Jetzt überlegt ihr das mal, und andere Leute, die einfach normal abnehmen wollen oder sowas.
Also muss man jetzt.
Die machen da irgendwie so 3 Wochen dran
rum. Ja, gut, so. Das ist ja aber auch ein Haufen Wasser und so.
Halt ja, muss halt bedenken. 20
Stunden lang am Stück 300
von der,
ist auch ganz dünn. Ne?
Der Schweißaustritt halt in dem Fall, das ganze Wasser, was der Körper absondert in dem Fall, das ist halt schon immens.
Ja. Man vergisst halt auch irgendwie echt, wie anstrengend das ist. Das darf man wirklich nicht unterschätzen. Echt? Wenn ich mir überlege, wo wir auf dem Track waren, oder auch driften gehen zum Beispiel am Anfang. Ey, du fährst eine Viertelstunde, du bist komplett am Arsch danach.
Ja.
Das ist so anstrengend, wenn du das nicht gewöhnt bist. Und ja, deswegen ist ja jetzt auch bei vielen Rennserien ja mittlerweile auch einfach so, dass Klimaanlagen auch vorgeschrieben sind im Reglement, ne? Gibt's ja auch mittlerweile bei vielen. So Porsche Cup oder so zum Beispiel, die müssen alle mit Klimaanlage fahren.
Porsche.
Aber ich kann jetzt halt nur die Sachen erzählen, von denen ich halbwegs weiß, ob sie stimmen oder so, das weiß ich jetzt halt auch nicht 100%. Ist halt jetzt
gar nicht drin,
kein fundiertes Fachwissen.
Stelle ich eigentlich nur Fragen.
Wir schwätzen halt einfach mal drüber, ne?
Ja.
Es gibt halt jetzt auch neue Regelungen. Ich bin jetzt auch nicht der große DTM-Fan, wobei ich mir DTM schon ganz gerne anschaue. Im Verhältnis zur Formel 1. Und die haben jetzt ja auch neue Regelungen, ne? Ab diesem Jahr, glaube ich, irgendwie begrenztes Budget, was ich mega gut finde, weil ich es irgendwie total beschissen finde. Dass bei Rennsport ist es halt leider oft so, dass das alles eine Frage von Geld ist, ne? Also das Team, was am meisten investiert, die gewinnen dann meistens. Bei der Formel 1 ganz krass, guck dir mal Mercedes an, mit Lewis Hamilton, die gewinnen die ganze Zeit und es geistern halt auch so Sprüche rum in diesen Szenen, wo es halt dann heißt, ja, mit einem Mercedes gewinnt ja jeder, so.
Also ich muss sagen, mein Onkel hat mir, das ist gar nicht so lange her, vor 2 Monaten hat er mir eine Geschichte erzählt, dass er damals, keine Ahnung, Mann, das war ziemlich, ziemlich, ziemlich am Anfang, wo Mercedes, also beziehungsweise wo AMG kam, und damals hat sich jeder über AMG lustig gemacht, vor allem weil der AMG war ja zuerst ein Rennauto und wurde dann erst das Fabrikat für
Serienfahrzeug
für die Straße gebaut. Und davor war das halt immer nur auf der Rennstrecke und da hat sich jeder damals über einen Mercedes lustig gemacht und daraufhin hat der AMG den ersten Platz abgeräumt.
Ja gut, ich meine, schau mal Mazda mit dem 787B zum Beispiel. Ja, die Story haben wir wahrscheinlich auch schon ein paar Mal erzählt. Aber es ist ja nun mal so, dass die sich früher, sind ja auch viele mit, ich weiß nicht mal, was das für eine Rennserie war, ehrlich gesagt, ne, was die da gefahren sind.
Die sind Le Mans gefahren.
Ja, Le Mans, was ist das
für eine Klasse? Le Mans hast du gewonnen,
auf jeden Fall. Was ist das für eine Klasse? Genau. Ja, das ist das halt, keine Ahnung. Und da gab es ja auch viele Konkurrenten, die sind halt V8-Motoren gefahren und so, und die haben sich halt auch mega lustig gemacht über diese Wankelgeschichte. So, was wollt ihr mit eurem, keine Ahnung, ich weiß nicht mal, wie viel Hubraum hat der 787B?
Boah, warte, wie viel? Der hatte schon ziemlich
2,3 viel. 2,3 Liter oder so?
Ich habe keine Ahnung.
2,8.
Ja, überleg mal, 2,8 Liter gegen einen...
2,6.
2,6? Hm. Naja, 26 B, ne? Macht Sinn.
Startet raus.
Das bleibt genauso
da drin. Das bleibt genauso da drin, da wird nichts rausgeschnitten. Und die haben sich halt drüber lustig gemacht, weil da halt auch V8-Motoren mit was weiß ich, wie viel Liter Hubraum dabei waren. Die haben gedacht, oh ja, ihr mit eurem kleinen Pups-Hubraum da, weil Hubraum ist durch nichts zu ersetzen und so ein Gelaber, weißt du. Ja, und dann haben sie halt einfach alles wegrasiert und dann durften sie halt irgendwie ein paar Jahre später nicht mehr mitfahren, weil die Autos halt außerhalb der Klasse viel zu gut waren. Oder in dieser Klasse.
Da machst du nichts.
Ist halt nicht konkurrenzfähig mit. Und das ist aber auch was mich beim Motorsport halt wirklich stört, dass es halt wirklich aufs Budget ankommt. Deswegen finde ich es eigentlich ganz nice, dass die jetzt bei der DTM einen Cut gemacht haben und gesagt haben, hey, das Budget wird jetzt begrenzt für alle gleich. Weil dann hat jeder das gleiche Budget. Weil keine Ahnung, ich finde es irgendwie blöd. Ich finde es nice, wenn man Motorsport macht, wo man halt die Autos auch vergleichen kann. Wenn jeder mit 1:1 dem gleichen Auto, mit derselben Leistung, mit demselben Gewicht, mit derselben Verteilung fahren würde.
Dann geht es nur noch auf den Fahrer auf.
Dann wird es vom Fahrer abhängen, ne?
Aber NASCAR.
Tut es zum Beispiel nicht.
NASCAR zum Beispiel.
Ja.
Ja.
Da ist das so da?
Ist ähnlich, ja.
Ist ja auch.
Jo, nee, war das sah sich als aus.
Hier TCR oder so, gibt's ja auch noch. Ist ja auch noch so eine relativ große Rennserie, soweit ich weiß. Also TCR, ist das eine Rennserie?
Ich habe keine Ahnung.
Ich bin halt viel zu schlecht informiert. Wahrscheinlich werden wir demnächst mit Tomaten beworfen von Leuten, die da wirklich Ahnung von haben, weil wir einfach irgendwas labern, was vielleicht gar nicht stimmt. Da gibt's, also, es gibt ja auch viele Rennserien, wo dann halt das Team, was die meisten Punkte gesammelt hat, dann halt irgendwelche Sachen bekommt, wo das Auto halt dann quasi künstlich verschlechtert wird. So, dass die eine gewisse Fahrhöhe haben, die sie nicht unterschreiten dürfen und so, und die anderen dürfen es halt zum Beispiel. Was ich aber auch wiederum gut finde, weil ich finde, Motorsport lebt ja auch vom Zuschauer. So, und wenn du keine spannenden Rennen liefern kannst, dann guckt sich keiner an. Wenn der eine immer vorfährt und gewinnt 2 Runden Vorsprung im Gegensatz zum Rest, dann brauchst du dich auch nicht angucken, dann weißt du eh schon, wer gewinnt.
Es ist halt auch nicht fair. Ich meine, okay, gut, es gibt halt auch Fahrer, die haben eine Karre, die ist irgendwie so voll overrated oder sowas, ja. Also da hast du irgendwie keine Chance dagegen, und dann gibt's halt auch Fahrer, die kommen dann mit ihrer Karre und machen den dann auch weg. So, weil die einfach die besseren Fahrer mit ihrem Fahrzeug sind.
Ja.
Aber
ja.
Im Endeffekt stimmt's halt schon, was du sagst.
Ich denke, was wir aber auch nicht vergessen dürfen, ist, was Motorsport allgemein für die Fahrzeugentwicklung gemacht hat.
Das ist auf jeden Fall
so. Wenn wir jetzt einfach bedenken, was die ganzen Hersteller damals zum Beispiel durch diese Reglements an Tricks und Geheimnissen an ihren Fahrzeug verbaut haben, um doch auf mehr Leistung zu kommen. Aber diese beim Prüfstand, beim Messen damals vor den Rennserien nicht bemerkbar zu machen. Unglaublich. Unglaublich, was
da
das für die ganze
Fahrzeugentwicklung eigentlich gemacht hat. Ja, da gibt's so ein paar reiße Stories, ne? Also da gibt's ja auch, Ford hat es zum Beispiel gemacht bei der Rallye damals. Die hatten in der Heckstoßstange einen zusätzlichen Tank, der quasi Ladeluft gespeichert hat, als quasi so ein Zusatz-RAM-Effekt, wenn du vom Gas gehst, dass das Ding direkt wieder Boost macht. War eigentlich nicht erlaubt, laut Reglement, aber die haben es halt so gut versteckt, dass es keiner gerafft hat. Genau wie die Story von Lancia. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das stimmt. Man munkelt halt. War das Lancia? Ich glaube Lancia. Die haben ja damals angeblich in ihren Stratos-Rennwagen, also damals, als es anfing mit Audi, so bei der Rallye, wo die da dazugekommen sind, da war das ja so ein Battle zwischen Audi und Lancia. Und dann haben die halt, sind die auch irgendwie hingegangen und haben in ihre Karren halt irgendwie Überrollbügel aus Plastik oder so eingebaut, die halt aussehen wie echte Stahlbügel, aber halt aus Pappe oder Kunststoff sind, weil sie einfach leichter sind. So der DMSB, der guckt halt dann da, oder die FIA oder wer auch immer, keine Ahnung, der das zu entscheiden hat, guckt halt da rein, guckt da, ah ja, guter Überrollbügel, ja, sieht gut aus, ja, kannst du fahren. Und da kannst du dir natürlich auch Vorteile verschaffen, ne?
Ja.
Solche Tricks. Und, ja, bei so Rennsportsachen ist es ja oft so, dass es halt auch manchmal gar nicht davon abhängt, wer der bessere Fahrer ist, sondern einfach, wer die bessere Taktik hat, weil es ja auch wichtig ist, auch mit Tanken und sowas.
Und ich denke, das ist zum Beispiel so ein Ding, was sich beim 24-Stunden-Rennen stark bemerkt macht, wie die Fahrer dann auch zum Beispiel ihre Stints einsetzen,
ja.
Wie sie ihre Tankfüllungen quasi einsetzen, wie sie die Reifen einsetzen und. Ich meine, klar, dass bei der Formel 1 zum Beispiel ja auch immer viel hinten dran, wo die sagen, okay, ihr habt einen begrenzten Satz Reifen, den ihr nur benutzen dürft, ja. Aber das ist halt wirklich sehr interessant beim 24-Stunden-Rennen zu beobachten, wo sich dann viele Leute fragen, okay, warum steht das Auto jetzt noch eine halbe Stunde in der Box? Wo die aber dazu gezwungen sind, wenn der Fahrer jetzt ein Ding gefahren ist von, ich sag mal, 4 Stunden, muss das Auto dann so und so lange in der Box stehen, bis es wieder raus darf. und so weiter und so weiter. Ne?
Das ist halt Ganze viel halt, Taktik auf jeden Fall.
Genau, das Ganze halt gut zu planen. Das Fahrzeug so gut zu kennen, dass man sowas auch planen kann. Auch ganz wichtig, ja.
Und das Team muss halt gut funktionieren, ne? Weil am Ende gewinnt ja auch das Team und nicht der einzelne Fahrer so. Gerade beim 24-Stunden-Rennen.
Richtig, ja, ist so.
Und also da hat man es auch gesehen, weil letztes Jahr oder vorletztes Jahr haben wir ja auch 24-Stunden-Rennen uns angeguckt. Also ich finde das immer geil, ich gucke mir das gern an. Das ist ein mega nice Rennen. Ich finde das halt auch geil, weil du einfach siehst, was so ein Auto leisten kann, was ich ziemlich beeindruckend finde. Weil das halt schon eine richtig krasse Belastung für so ein Auto ist, so schnell zu fahren. Und das halt so lange am Stück, ist halt schon heftig. Und das hat man jetzt gesehen, weil da gab es auch irgendein Rennteam, die sind auch LMP1 gefahren. Also das sind ja diese auch diese richtig krass verkleideten Rennwagen da. Weiß nicht, ja, wie beschreibt man das? Gut, für die, die es nicht kennen.
Das ist das, was in Le Mans quasi dann zum Beispiel bei Toyota gefahren wird, diese Hybridfahrzeuge.
Ja, diese richtig krassen Dinger sind
die das. Die halt. Audi Le Mans Fahrzeuge zum Beispiel noch. Die es da gibt.
Und die sind auch einfach schneller als ein Formel-1-Auto eigentlich teilweise, ne? Muss man jetzt nochmal dazu sagen, in gewissen Punkten. Und da war es halt so, da hat irgendein Rennteam, die sind andauernd rausgefahren mit ihrem Auto, weil andauernd ein Radlager verreckt ist. Und es war immer das Gleiche. Und er hat sich dann im Nachhinein rausgestellt, ich glaube, das hat nur 4 Stunden gehalten oder so. Dann hat sich dann im Nachhinein rausgestellt, dass der Mechaniker, der das da eingebaut hat, versehentlich immer in die falsche Kiste gegriffen hat und halt versehentlich Formel-1-Radlager eingebaut hat. Die halten halt nicht so lange, weil ein Formel-1-Auto ist dafür gebaut, dass es halt ein Rennen hält und danach machst du alles neu. Das machst du mit einem 24-Stunden-Rennwagen nicht. Ich frage mich halt, was sie danach mit dem Kerl gemacht haben, aber...
Da ist dann zum Beispiel auch wieder sehr interessant mit dem Mazda zum Beispiel. Ich glaube, das Fahrzeug haben die ja wirklich 2 Saisons durchgefahren, ohne irgendwas an dem Motor zu machen.
Kann ich nicht sagen,
keine Ahnung. Der Motor wird, glaube ich, kein einziges Mal geöffnet oder revidiert.
Krass.
Der hat durchgehend gehalten.
Also wirklich zwei 24-Stunden-Rennen, ohne dass sie den Motor geöffnet haben und irgendwie gewartet haben in dem Bereich.
Ich finde halt auch, Motorsport ist halt auch was super Emotionales, ne? Also das ist ja auch so, warum man sich's anguckt, weil es einfach irgendwelche Emotionen in einem weckt. Was ja jetzt auch viele sagen, wo sie halt keinen Bock drauf haben. Zum Beispiel, ich finde Formel E jetzt noch langweiliger als Formel 1. Zum Beispiel, ne? Diese Elektrogeschichte im Rennsport, das ist halt auch noch so eine Sache, ja, was ja in Zukunft wahrscheinlich öfter kommt. Aber wie gesagt, das ist halt so eine emotionale Sache und ich finde es halt auch echt manchmal richtig, das tut richtig im Herzen weh, wenn du ein Rennteam siehst, die sich halt richtig den Arsch aufreißen, so, und dann sind die, keine Ahnung, in der letzten Stunde vom 24-Stunden-Rennen und dann, keine Ahnung, reißt den Rad ab oder so, wo keiner was für kann.
Da gab's das ist
halt schon so mies, als
da gab's noch den Manta, der da gefahren ist beim 24-Stunden-Rennen, den es irgendwann zerlegt hat und die dann wirklich bis zur letzten Runde gewartet haben, die ganze Karre wieder zusammengeschraubt haben. Einfach, dass sie nochmal die letzte Runde fahren können.
Ja, das finde ich halt auch cool.
Und durchs Ziel fahren können. Auch. Und einfach so, die haben zwar keine gute Zeit gefahren im Endeffekt oder haben das Rennen zwar nicht gewonnen. Klar, können sie mit dem Fahrzeug auch nicht. Konnten jetzt vielleicht auch nicht Sieger der Klasse werden. Aber die waren halt einfach in dem Moment Sieger der Herzen.
Wie man schon sagt, so. Das stimmt. Da war ja auch mit diesem Gitti-Team, ne, mit dem Frauenteam, da war das ja auch so. Das reine Frauenteam, was ich auch ziemlich geil finde. Ich finde es halt eh schade, dass allgemein zu wenig Frauen Motorsport machen oder da auch irgendwo dabei sind. Das ist ja auch überwiegender Männersport eigentlich.
Wobei man sehen kann, bei Sabine Schmitz zum Beispiel, was die auch für einen Erfolg haben können, die Frauen im Motorsport. Ja,
warum? Was hat dein Geschlecht mit deiner Performance zu tun?
Also Sabine Schmitz, eine unglaubliche Fahrerin, was die in den ganzen Porsche Cups da schon gerobbt hat.
Deswegen, ich verstehe halt immer, das finde ich halt ein bisschen schade beim Motorsport, dass es halt keine Frauen gibt. Oder wenig Frauen gibt, aber vielleicht ist da auch einfach das Interesse nicht so groß bei Frauen.
Ich denke, die bekommen auch relativ wenig Aufmerksamkeit. Das wird wahrscheinlich auch ein großer Faktor sein.
Ja, weil auch allein, wie das im Moment so mit dieser Cargirl-Szene ist, in der deutschen Tuning-Szene. Ihr wisst, was ich meine, so, dass die Frauen halt das machen, um für die Männer gut dazustehen. Ja, deswegen ist das halt immer so ein bisschen zurückgestuft, dass Frauen nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen.
Ich glaube ehrlich gesagt, dass das als Frau richtig hart ist, da einzusteigen, weil du halt wahrscheinlich halt auch einfach gar nicht ernst genommen wirst. In dieser Männerwelt, so, weißt du?
Ich denke, was auch einen großen Faktor spielt, ist zum Beispiel, dass die Frauen, die eben im Motorsport sich bewegen, einfach in einer ganz anderen Rennliga fahren, die halt eben nicht so viel Aufmerksamkeit bekommt.
Ja, kann auch
Formel sein. 2,
das ist Formel ja aber
3
bei, ist
zum
ja,
Beispiel,
ist ja
Formel
aber bei,
4 oder sowas, ne?
Ja.
Da bewegen sich halt viele Frauen. Da gibt's auch Frauen-Cups und sowas zum Beispiel alles noch.
Finde
aber
gut.
Es kriegt halt einfach weniger Aufmerksamkeit. Wie Fußball zum Beispiel.
Das wollte ich auch gerade sagen. Fußball. Das Beispiel wollte ich eigentlich
auch sagen. Das ist auch nichts im Fernsehen so großartig.
Das ist halt auch einfach, die sind ja auch gut, ne? Also es ist ja nicht so, als würden Frauen jetzt schlecht Fußball spielen.
Es
da gibt es wahrscheinlich Leute, die da anderer Meinung sind, aber.
Es läuft ja auch alles im Fernsehen, aber.
Aber die, allein schon, wenn ich mir überlege, was jetzt eine Frau beim Fußball, als Profifußballer, die vielleicht mal Weltmeister werden, was sie verdienen im Vergleich zu Männern.
Das stimmt, ja.
Aber gut, jetzt sind wir halt wieder vom Rennsport ein bisschen weggegangen. Ja. Weiß nicht, ist halt ein kompliziertes Thema, oder?
Das ist echt ein sehr kompliziertes Thema.
Da gibt es halt viele Regelungen und so. Also, aber jetzt mal, um das noch ein bisschen...
So mal eine andere Frage für, keine Ahnung, eventuell Leute, die auf dem Ring fahren wollen oder generell auch irgendwie auf dem Track. Wenn du als Privatperson auf dem Ring fährst, musst du da auch irgendwelchen Reglements
gar nichts
folgen oder brauchst sowas.
Nichts.
Darfst du da mit einer Karre drauf fahren?
Wenn du auf der Nordschleife an einem Touristentag fährst, gibt es auch dort gewisse Regeln, die du beachten musst. Aha. Das stimmt.
Ja, was denn?
Darfst du mit
TÜV und muss angemeldet sein.
Also die Karre braucht TÜV.
Die Karre sollte angemeldet sein.
Das Fahrzeug muss zugelassen sein. Das ist okay. Zum Beispiel auf dem Hockenheimring bei den Checkdays genauso.
Tatsächlich?
Beziehungsweise bei den Touristenfahrten.
Und richtig. Kein Mietwagen.
Ja. Ich war halt leider noch nie auf dem Track.
Und ansonsten auf der Nordschleife gilt zum Beispiel das Rechtsfahrgebot für langsame Fahrzeuge.
Ja, das gilt überall.
Ja.
Aber es ist ja auch keine Regelung in sich. Also es ist ja kein Gesetz oder so.
Es ist festgeschrieben.
Du solltest es halt machen, aber es kann dir auch keiner was, wenn du es nicht machst quasi.
Wie ist das denn, wenn du auf einer Rennstrecke einen Unfall hast?
Schlecht.
Das wird ganz normal mit der Versicherung geregelt.
Also da
was halt
ist das genauso wie im Straßenverkehr?
Was halt ärgerlich ist, ist dann zum Beispiel... wenn die Unfälle, die passieren, durch dich verursacht werden, durch ergo zum Beispiel einen Motorschaden. Du ziehst jetzt noch 2 Kilometer Ölspur hinter dir her und dann schmeißen sich hinter dir mal ein GT3S und McLaren sowas ab.
Mhm.
Aufgrund deiner Ölspur. Weil dann wird die Strecke gesperrt, Streckensperrung geht auf deine Kosten, Ausfall geht auf deine Kosten, Streckenreinigung geht auf deine Kosten.
Ja, aber das bezahlt die Versicherung.
Das nicht.
Das nicht?
Das nicht.
Genau, wie Leitplanken.
Leitplanken auch nicht. Und ein Meter Leitplanke soll anscheinend ganz schön teuer da oben sein.
Ich hab das mal gesehen.
Ja, warte mal, aber ihr habt eben erzählt, die Versicherung bezahlt in einem gewissen Rahmen. Das heißt jetzt also, wenn du jetzt einem GT3 RS in die Karre fährst oder sowas, dann bezahlt es die Versicherung.
Dadurch, dass es ja...
Ist scheißegal, ob du jetzt im Corsa oder in einem GT3 RS reinfährst.
Dadurch, dass es ja Touristenfahrten sind und da oben auch Geschwindigkeitsreglements sind, also da ist wirklich eine Beschilderung für Richtgeschwindigkeiten in manchen Bereichen.
Echt?
Ja. Und dadurch, das ist immer noch, ja, man kann nicht sagen eine Grauzone, aber bei vielen Versicherungen geht das durch, bei manchen Versicherungen nicht.
Also doch schon so ein kleiner Zwiespalt.
Schwierig auf jeden Fall. Also man sollte es halt vermeiden. Also es gibt von Carfrottel, die haben es mal durchgerechnet, was es kostet, wenn du jetzt mit einer Karre abschmierst. Und ich weiß nicht mehr, wie viel es waren. 5 oder 10 Meter Leitplanke Schrott. Ich glaube, es waren am Ende 3.000 Euro.
Das ist nicht gerade günstig, ja.
Den Abschlepper musst du bezahlen. Der geht auch noch auf deine Kosten.
Ja, ist relativ teuer.
Von der Strecke runter. Der kostet, glaube ich, auch mal 200-300 Euro.
Ja.
Und halt die Leitplanke.
Vor allem, man muss halt wirklich bedenken,
das ist halt keiner für dich.
Was da oben an Fahrzeugen fahrt, in was für einem Wert und wenn die sich halt wirklich durch zum Beispiel eine Ölspur, die von dir gezogen wird, da abschmeißen und deine Versicherung kriegt dann Kostenvoranschlag von jetzt zum Beispiel von McLaren für eine komplette Front mit Kühlern, allem drum
und dran. Oder einen Totalschaden.
Oder einen Totalschaden, wo wir dann in einem 100.000er-Bereich sprechen. Und die Schadensfreiheitsjahre schon gar nicht mal bei dir auf der Versicherung draufzurechnen sind, sondern die dich einfach kündigen. Das wird eine richtig unangenehme Situation dann für dich. Weil, wenn dich eine Kfz-Versicherung kündigt, dann wird es schwer, nochmal eine neue zu bekommen.
Echt?
Ja.
Ich denke mal, im schlimmsten Fall wird die Versicherung schon für, könnte ich mir jetzt vorstellen, wird die Versicherung schon für dich haften, aber die holt sich definitiv die Kohle von dir wieder zurück, so. Könnte ich mir schon gut vorstellen. Kennt jemand von euch jemanden, der sich schon
dafür mal ist eine auf Versicherung da.
Ring oder so zerlegt hat?
Ich kenne nur einen, der ist ins Kiesbett gefahren, aber...
Kiesbett!
Weil er versucht hat, einen Subaru zu überholen.
Mit einem Evo.
Oh. So ein blauer?
Ja, tatsächlich. Ja.
Ja. Ja, das ist halt so, also... Ja, ich meine Hockenheimring oder so, da ist es nochmal, da ist es zum Beispiel sehe ich es weniger kritisch, weil du halt viel Platz hast. Aber ja, wenn du halt abschmierst mit deiner Karre, hast du halt selber verloren, hast Pech gehabt, das ist einfach so.
Das stimmt. Also es, man muss auch sagen, es gibt ja viele Leute, die bauen jetzt zum Beispiel für den privaten Spaß wirklich in mühevoller Arbeit ein Fahrzeug auf, ne? Und das ist dann halt auch echt eine traurige Geschichte, wenn es dann eben zum Beispiel durch jemand anderen in Anführungszeichen verursacht wird, ne?
Also,
wenn man dann leider selber nichts kann.
Ich sag mal so, ne? Das Ding ist ja wie beim Driften. Also jeder, der driften will, dem sage ich ja auch immer so, Mach das, mach wie du Bock hast, aber wenn du nicht damit leben kannst, dass du früher oder später richtig mies was schrottest, dann lass es bleiben. Und genauso ist es da auch. Wenn du auf die Rennstrecke fährst, dann musst dir bewusst sein,
dass du die
Karre dass verlegst. Es vielleicht, wenn es dumm läuft und du kannst nicht mal was dafür, die Karre klump ist. Aber ich sehe es mal so, im Straßenverkehr ist das genauso.
Ja.
Wenn es dumm läuft, ist deine Karre Schrott, du kannst nicht mal was dafür. Ja, gut, der kann einen ins parkende Auto reinbrettern und ja, dann haut der so ab, dann hast du auch verloren.
Natürlich, so. Natürlich.
Klar, die Wahrscheinlichkeit, dass auf dem Ring was passiert, ist natürlich größer. Aber ich will jetzt auch nicht hier so rumsagen und sagen, oh, geht bloß nicht auf den Track, da passiert immer irgendwas. Das stimmt jetzt auch nicht. Also meine Erfahrung ist, weil ich das erste Mal, wo ich gefahren bin, hatte ich ja auch ein bisschen Hosen voll, übertrieben gesagt. Es ging eigentlich, aber viele sagen ja immer, oh, wenn du auf dem Track fährst, dann kommt einer, rammt dich weg und so. Und da musst du voll gucken und richtig aufpassen, weil da so viele drauf sind. So schlimm, wie immer alle sagen, finde ich es persönlich nicht. Es geht. Ich also denk, du musst ein bisschen gucken. Klar, jetzt
ich glaube, es kommt dann eher auf die Leute drauf an, die da mitfahren.
Natürlich kommt es auf die an, aber wenn du ein bisschen nach denen guckst, dann geht es auch. Du musst halt immer ein bisschen Blick in den Spiegel haben und du musst halt ein bisschen flexibel sein. Wenn du gerade auf deiner krassen Ideallinie bist und deine beste Rundenzeit fährst, aber da kommt halt einer, der ist schneller wie du, dann lass ihn halt vorbei. Du fährst nicht da, um irgendwelche Preise zu gewinnen, du fährst ja für dich.
Ja.
Auch wenn es schade ist, wenn du deine Zeit misst und dir denkst, scheiße, das war die perfekte Runde, jetzt musste ich halt irgendwie von der Ideallinie runter, weil da einer kam, dann ist das halt so. Dafür passiert es auch oft genug, dass einer vor dir fährt, der langsamer ist, der dich erstmal nicht vorbeilässt. Das ist das, was mich oftmals am meisten ärgert auf dem Track.
Ich weiß noch damals, als es Jens erstmal Hockner im Ring gefahren ist mit dem Subaru, wollte er in der Sachskurve ziemlich weit innen fahren. Auf einmal kam er einfach von hinten in der Seite, kam irgendwie ein Ab angefahren.
Ja, hat da innen reingequetscht.
Der ihm einfach fast ich hätte voll in die Karre reingefahren.
Ja, weil er halt so von innen angeschossen kam. Ja, den habe ich halt nicht gesehen, es war toter Winkel.
Ja, gut.
Das ist halt scheiße. Aber wie gesagt, wenn man ein bisschen guckt und ein bisschen aufpasst, dann sollte da nichts passieren. Und wenn du jetzt auch mit einem Auto, wo du jetzt sagst, ey, das Auto ist mir viel zu schade, um damit richtig krass hacken zu gehen, kannst du ja trotzdem auf dem Track fahren. Du musst ja jetzt nicht die Hundertstel oder die Zehntel Sekunden suchen. Du kannst ja trotzdem schnell fahren, aber halt auch in einem Rahmen, wo du das Ding nicht jeden Moment wegführst. Du musst ja nicht am kompletten Limit fahren.
Ja.
Und da ist, also ich sehe es nicht so kritisch. Wobei du dir halt klar sein musst, dass wenn halt was passiert auf dem Track, musst du damit vorher quasi übertrieben gesagt abgeschlossen haben und wenn es passiert, dann darfst du danach halt auch nicht groß rumheulen, auch wenn es scheiße ist.
Ja.
Die Karre also natürlich, ist, also natürlich so bist du abgefuckt und traurig.
Ja, natürlich.
Also wenn deine Karre schrott ist, dann bist du traurig. So.
Ja.
Aber was mich immer noch interessiert, ich habe das jetzt noch nicht zu 100% verstanden, wenn dir einer auf den Track reinfährt,
dann zahlt er das
bezahlt.
Aber es ist halt auch mal schwierig, da die Schuld festzulegen, ne? Das ist halt, glaube ich, eher so ein Problem. Ja. Also die Schuldfrage zu klären ist wahrscheinlich der größte Act. Weil dann sagt der vor dir, ah, du hast viel zu heftig gebremst. Und dann sagt der, ja,
deswegen bin ich da reingefahren. Aber der drauf fährt, ist ja im Straßenverkehr meistens auch der Schuldige.
Ist ja da auch so. Er muss eigentlich genug Abstand halten, dass wenn du halt jetzt mal den Anker schmeißt aus irgendwelchen Gründen, dass er halt noch genug reagieren kann.
Aber deshalb hast du ja zum Beispiel im richtigen Motorsport, jetzt nicht bei Touristenfahrten, ist das zum Beispiel geregelt durch die Lichthupe. Schnellere Fahrzeug gibt die Lichthupe, das langsame Fahrzeug fahrt rechts ran, linker rechts, lässt es vorbei. Fahrt weiter, ganz normal. Das hast du halt bei so einer Touristenfahrt eigentlich nicht.
Ja, genau. Und meine Frage war jetzt eigentlich, wenn du halt wirklich mit einem Auto dahin fährst, du hast ja vorhin gemeint, die Autos müssen angemeldet sein, also das sind Richtlinien da. Also ist der Track sozusagen mitversichert in deiner normalen Versicherung?
Es gibt wahrscheinlich auch Versicherungen, die es halt prinzipiell ausschließen.
Ja. Das ist halt alles immer so eine Vertragssache, ja.
Okay. Ja, das musst du dann wahrscheinlich erstmal mit deiner Versicherung abklären, so. Oder mal hinterfragen.
Du unterschreibst ja meistens auch noch vorher einen Haftpflichtausschuss. Bevor du auf die Strecke fährst, gibt's ja auch oft, dass halt keinen Anspruch auf nichts hast, zum Beispiel. Wenn was ist, gibt's auch.
Mhm. Ja, krass. Wie gesagt, also ich persönlich hätte da jetzt auch irgendwie keinen Schiss. Ich meine, wir sind ja auch oft genug so selbst an uns, wo wir fahren und wie wir fahren. Ob du jetzt die Karre auf der Straße zerlegst oder ob du die Karre jetzt auf dem Track zerlegst, das ist jetzt mal dahingestellt. Aber die größte Angst wäre halt auch für mich so, scheiß mal drauf, ob die Versicherung mir den Schaden bezahlt, aber das halt, wie Karim gemeint hat, so jetzt nicht noch so ein McLaren hinterher geschossen kommt, oder, weil ich glaube, dann bist du richtig am Arsch, Alter. Dann bist du am Arsch,
Mann. Aber ich muss ehrlich zugeben, ich glaube, so wie wir fahren oder wo wir fahren, ist auf jeden Fall gefährlicher als auf dem Track.
Ja, natürlich. Auf dem Track abzuschmieren ist verhältnismäßig relativ ungefährlich,
wenn es
gerade die Nordschleife ist.
Je nachdem, wo du bist und je nachdem, wie die Auslaufzonen sind, ja.
Ja, so ein Kiesbett bremst ziemlich gut, habe ich gesehen. Also, quasi, ist jetzt nicht meine eigene Erfahrung, aber ich habe schon mal gesehen, wie einer ins Kiesbett gefahren ist und das hat gut gebremst, sagen wir es mal so.
Ja, der war schnell vor 200.
Der hat schnell gestanden, ja.
Vor allem macht sie wahrscheinlich auch bloß die Karre von unten sauber. So.
Was ich jetzt aber vielleicht nochmal sagen würde, was sind denn, also ich frage euch jetzt mal so, habt ihr irgendwelche Lieblingsrennserien? Abgesehen von Formula Drift vielleicht,
ja,
wobei das auch gilt.
Boah, ich habe mir mal eine ganze Zeit lang dieses Cross Rally angeguckt.
Rally Cross?
Ja, Rally Cross, wo die so diese verschiedenen.
Kannst ja mal erklären, was das ist, ja.
Straßenbahnbelägen haben. Straßenblärt. Ja, du hast halt verschiedene Passagen, wo du einmal durch Schotter fährst oder durch Matsch und dann bist du wieder auf dem Asphalt und da habe ich auch noch nicht so ganz durchgeblickt, ob es da irgendwie um Punkte sammeln geht oder wie auch immer oder ob es da auch nur drum geht, dass du die schnellste Rundenzeit fährst. Auf jeden Fall geht's da halt assi ab,
wie gesagt. Also bei Rallycross ist es so, das sind halt meistens, keine Ahnung, wie viele Autos sind das, 5 oder 6?
Ja, so 5,
relativ 6, wenig.
Ja.
Allradautos mit einem Rallye-Setup, mit richtig viel Leistung.
Ja.
Und die fahren halt auf einer ziemlich kurzen Strecke, wo halt halb oder teils asphaltiert ist und teils einfach nur Schotter oder Matsch ist.
Ja.
Und bei einer,
ist ein Rundkurs.
Es ist ein Rundkurs. Ist halt ein die fahren auch meistens nur, glaube ich, 5 Runden, also wenig Runden. Die Rennen, die gehen nicht lang, die gehen vielleicht 20 Minuten oder so.
Ja.
Super kurze Rennen und es gibt auch immer auf jeder Strecke einen Abschnitt, der einmal länger ist und einmal kürzer ist. Also es gibt einmal, wo die Strecke sich teilt in einen kurzen Abschnitt und einen langen Abschnitt.
Genau.
Und du musst einmal innerhalb von diesen 5 Runden den langen Abschnitt fahren.
Oder so, ja.
Und das ist auch ein bisschen Taktik, wann du den fährst. Aber den muss jeder gefahren haben, sonst kriegst du eine Zeitstrafe oder sowas. Oder ungültig oder keine Ahnung. Und ich persönlich bin auch der Meinung, dass das eigentlich der unterhaltsamste Motorsport ist, den man sich angucken kann, finde ich, weil du halt alles dabei hast. So, es sind kurze Rennen, du kannst es mal kurz angucken, es ist super spannend, das ist halt übelst der Kontaktsport, weil die fahren sich halt so dermaßen in die Karren da. Die fetzen sich halt aufs Übelste, da sind dann teilweise noch ein paar Sprünge oder so dabei und du hast halt, die fahren da quer auf dem Schotter und aber auch auf Grip auf der Straße.
Ja.
Das finde ich halt mega geil, also das ist eigentlich meine Lieblingszuschauer- Motorsportart. So.
Ich einige mich jetzt und? Internet, aber wie heißt denn der Typ? Da gibt's auch einer, ich glaube von Hunigen, der damit fährt. Ken Block ist das auch mal gefahren oder fährt das immer noch.
Die ganzen Rallye-Fahrer sind da eigentlich fast dabei.
Sebastian Loeb und sowas auch. Die machen das aus Spaß halt, ne?
Aber jetzt, wo du gerade gesagt hast, Zuschauer Rennsport, da sind wir zum Beispiel, jetzt können wir mal bei den Spielern mal anschneiden. Wie schaust du deine Rennserie zum Beispiel?
Inwiefern meinst du das jetzt?
Also ob du sie halt daheim anguckst oder ob du halt hingehst.
Genau.
Und das ist beim Rallycross auch ein krasser Vorteil, weil wenn du jetzt zum Beispiel Formel 1 guckst, auf Morgen einbringen, dann sitzt du auf der Startziel, siehst, wie die durch die Startziel fahren und dann siehst du wieder nichts mehr
von den Autos. Du hast genau dann 2 Kurven, die du betrachten kannst, das war's.
Ja.
Das ist halt schade.
Deshalb, da bist du dann zu Hause vor dem Fernseher zum Beispiel besser bedient.
Ja.
Ja.
So, wenn 24-Stunden-Rennen auch, wobei da halt wahrscheinlich die Stimmung geil ist.
24-Stunden-Rennen hast du halt den Vorteil, dadurch, dass das auf so eine lange Distanz gefahren wird, kannst du eigentlich in diesen 24 Stunden um die ganze Nordschleife rumlaufen,
ja,
in jeder Location halt machen. Du hast eine unglaubliche Stimmung und kannst dir quasi das ganze Rennen aus unterschiedlichen Perspektiven anschauen.
Vor allem die Leute, die da hingehen, sind ja auch komplett krank. Die bringen Pools mit, die bauen da auf, die bauen da halbe Häuser auf. Das ist unnormal.
Ich glaube, da ist das Gesamtpaket auf jeden Fall am besten. Aber ansonsten, was bezahlst du auf dem Hockenheimring, wenn da zum Beispiel DTM ist?
Ich kann es dir nicht sagen.
Ich glaube 80 Euro oder so. Ja, ich wollte es gerade sagen. 60, 80 Euro, glaube ich.
Dafür, dass du dich nur in eine Kurve setzt.
Oder dann kannst du dir aber Nitro-Olympics angucken. Das ist auch nice.
Was ist das?
Ja, da war ich schon mal.
Das ist das Ding. Dragster-Rennen. Ja. Die fahren halt mit Top-Fuel-Dragstern.
Oh, nice, ja, gut. Mann.
Das ist dann wieder was anderes, weil
du siehst alles.
Da hast du jetzt nur die Gerade. Da hast du jetzt nur die Gerade, die sie rauf und runter fahren. Das war's.
Ja, genau.
Und jetzt nochmal, um das auf mein Rallycross zurückzukommen. Das ist auch ein Vorteil bei Rallycross, weil das halt so kurze, knackige Strecken sind, dass du teilweise fast die ganze Strecke von einem Punkt aus sehen kannst. Was für mich halt auch voll dafür spricht, sich das anzugucken.
Es kommt, denke ich, aber auch immer an, auf was für einem Track du bist. Zum Beispiel jetzt Lausitzring. Da hockst du oben auf der Tribüne und du kannst beim Time Attack komplett zugucken. Du siehst eigentlich fast den kompletten Track.
Fast.
Je nachdem, was offen ist.
Ja.
Oder wie wir jetzt in Sandford waren.
Ja,
hast du auch
cool. Zandvoort halt durch die Lage, wie der ganze Track gestaltet ist,
ja, mit seinen Höhen. Hast du halt,
weil du halt auch
diesen Berg da von diesem Track, und da kannst du eigentlich
genau, auch ziemlich weil du gut halt eine hohe Stelle hast, von dem aus relativ alles sehen kannst.
Das Spa zum Beispiel wäre wieder so eine Strecke, da hättest du die Arschkarte gezogen. Dann sitzt du irgendwo und siehst da fast gar nichts.
hörst du halt nur. Bist du so Akustikzuschauer. Ja.
Ich kenne die ganzen Strecken gar nicht so, ehrlich gesagt auch nicht, wie das ist mit dem Zuschauen. Welche Strecke mich mal reizen würde, jetzt mal ganz unabhängig jetzt von Zuschauern oder so, wo ich mal gern fahren würde, wäre Laguna Seca tatsächlich. Ist ja aber in Amerika. Ahnung. Aber Kurkenzieherkurve würde mich schon mal reizen, weil das halt auch so eine legendäre Kurve ist da.
Auf jeden Fall.
Da hätte ich mal Lust drauf. Also, wer es nicht kennt, das ist halt in den USA. Und das ist halt so, eigentlich der Mazda-Track, ne?
Sollte eigentlich jeder kennen, der schon mal Gran Turismo oder, ich glaube, in Forza müsste ja auch drin sein, die Rennstrecke.
Mit Sicherheit.
Die Rennstrecke kennt eigentlich jeder, der mal auf irgendeiner
Konsole. Wenn ich Google, weiß es.
Genau.
Und die Besonderheit ist halt diese eine spezielle Korkenzieherkurve da. Ist halt so, geht halt krass runter und, ja, wie beschreibt man diese Kurve am besten?
Das ist eigentlich schon fast eine S-Kurve, aber mit einem extrem krassen Winkel.
Ja, und du hast halt auch richtig krass Höhenmeter auf dieser Kurve.
So richtig in Nesca-mäßig.
Geht richtig krass runter, nee, gar nicht.
Nee. Nimmer. Ich weiß, welche Rennstrecke du meinst.
Die geht quasi links runter, dann setzt die aber, dann geht die innen, geht die rein, also geht die, flacht die quasi ab, rechts ist sie dann steil und dann im selben Moment, wenn du da quasi reinfährst, geht die auf der anderen Seite wieder nach rechts.
Ah, okay.
Und halt wieder so verwindet.
Ja.
Also die ist quasi
also dann so. Also hast du im Prinzip, wenn du in die nächste Schleife fährst, wie
so eine Wand. Ja.
Ja, okay.
Kippst halt super hin und her. Ja, also das ist eine Strecke, die ich halt geil finde zum Beispiel.
Und die Kurve ist so legendär, weil einfach nur wegen dem Aufbau oder haben sich
ja schon weil die ein paar halt zerlegt? Weil die halt super einzigartig ist, ne? Die
Strecke auch allgemein wie dem Layout, ja.
Was ich auch geil fand, war Sandford. Hat mir auch mega Bock gemacht, weil halt diese Höhenmeter geil sind. Da war ja auch
so eine Kurve, wo du wirklich
das ziemlich auch so
steil eine, runtergekommen
eine bist. Eine Steilkurve.
Und wenn man die jetzt nochmal umdrehen würde.
Nochmal in die andere Richtung quasi.
Meinst du diesen Berg runter und dann diese Linkskurve rein?
Nee, das war eine Rechtskurve.
Ah. Nee, das war eine Links.
Okay, keine Ahnung, ja. Egal. Was ich zum Beispiel gar nicht mag, ist Hockenheimring.
Da finde ich auch nicht so spannend.
Hockenheimring ist, denke ich, für jemand, der
anfängermäßig
fahren will.
Schön breit auf jeden Fall und günstig.
Ein Fahrzeug hat, was auch nicht viel Leistung hat, eine sehr interessante Strecke.
Finde ich geht, weil du halt so viele Geraden hast, die sehr lang sind. Brauchst eine gute Bremse auf Hockenheimring auf jeden
Fall. Das auf jeden Fall.
Das also darf man dort nicht Hockenheimring ist halt super Materialmord. Bremse und Reifen, das ist richtig krass da.
Also eher so Highspeed-Strecke. Noch schneller als Nürburgring oder was?
Nee, auf keinen Fall.
Nee. Ich war da leider Gottes noch nie. Wenn die Karre fertig ist, müssen wir erstmal ein paar Tracks abklappern, Alter.
Können wir gerne machen. Ich fahr mit dir.
Karre meinte auch schon, er nimmt mich mit.
MX-5 fahren. Ja, was ist dein Lieblingsrennsport, Max?
Boah, das ist auch an sich auf jeden Fall Formula D.
Formula Drift, ja. An auch sich ein geiler Zuschauersport. Kurze
Rennen. Ja, weil du hast
extrem du hast auch kurze
Rennen und siehst halt dauerhaft, wie die einfach die krasseste Rauchwolke hinter sich herziehen, die du je gesehen hast. Auch
schnell.
Wenn die einfach mit 200 scheiß Fly-Off ankeilen und den Winkel des Todes rausholen, das ist für mich halt einfach so gottesfürchtig krank.
Ja, und die sind halt auch, ist halt auch super Kontaktsport, ne? Die fahren sich halt auch ständig in die Karren rein.
Ja. Ich denke, was dort auch sehr interessant ist, ist so, dass der Driftsport nicht nur so sich jetzt auf der Strecke bewegt, sondern es auch viel jetzt ums Fahrzeugdesign geht mittlerweile und die Technik hinten dran. Ich meine,
da ist schon ein riesen Lifestyle dahinter.
Wer Mad bewegt sich auf jeden Fall. Mad Mike zum Beispiel durchgehend eigentlich immer mit Wankelfahrzeugen und in einem Leistungsbereich unglaublich, die Fahrzeuge auch immer.
Du kannst halt auch Autos richtig krass überzüchten da, weil du halt nicht lange fahren musst. Die müssen halt nur kurz halten. Also gut, die müssen schon, klar, die müssen schon das ganze Event durchhalten, weil wenn dir das Ding nach dem ersten Turn kaputt geht, natürlich, dann hast du aber nicht viel Zeit zum Reparieren.
Ja, aber du das musst schon dir überlegen, wenn du deine erste Runde gefahren bist, hast du im Prinzip nochmal 2 Stunden, um die komplette Karre wieder aufzubauen. Dein Team ist wahrscheinlich so extrem gut, dass sie das Auto da auseinanderbauen.
Kommt auf an, was das halt ist, ne? Wenn dir halt die Kuppelwelle um die Ohren fliegt, dann hast du verloren, dann ist das halt so. Aber ja, das sind halt Autos, die müssen halt keine 24 Stunden fahren.
Aber das ist doch auch schon mal passiert. Letztens, wo wir geguckt haben, ist ihm auch eine Motor aufs gegangen. Die haben innerhalb von einer halben Stunde einen neuen Motor drin gehabt.
Bei Formula Drift?
Ja.
Ja gut, die werden dann wahrscheinlich, wenn sowas passiert und du hast ein gutes Team und du bist ein bisschen gut aufgestellt oder sowas, hast dann halt noch einen Ersatzmotor dabei, dann hast du den halt schnell rausgeschmissen.
Ja eben, aber ich fand das so krank, da ist die Zeit runtergelaufen, die hatten noch 15 Sekunden Zeit und haben in den 15 Sekunden noch schnell die letzte Schraube festgezogen. Ja,
und das Ding muss halt dann auf dem Boden stehen.
Ja.
Da haben wir auch mal was gesehen, das war Ding, das war der Yaris oder was? Hier, ja, Ding genau, fährt auch genau, ein, wie heißt der Typ? Wie heißt der nochmal? Von Network A. Wie heißt dieser Typ? Ich vergesse, mit Fosberg?
Oh, mit seinem roten Yaris.
Mit dem schwarz-gelben Yaris.
Chris Fosberg? Heißt der so?
Der damals war der schwarz-gelb, jetzt.
Ja. Der hat ja auch so ein Yaris auf Heckantrieb umgebaut und halt als Drifter. Sieht halt auch mega witzig aus, wenn da halt so ein Hatchback quer geht. Und da ist auch Querlecker oder so kaputt gegangen und die hatten halt irgendwie 10 Minuten zum Reparieren. Und dann steht halt so eine Uhr neben dran und die filmen halt dann die ganze Zeit, wie die Jungs da halt dieses Ding reparieren.
Ja, ja.
Und die haben es halt auf 3 Sekunden nicht gepackt, weil das Ding war halt erst 3 Sekunden, nachdem die Zeit abgelaufen war, auf dem Boden und dann durfte er nicht mehr weiterfahren.
Echt
ja.
jetzt?
Ja.
Das ist
richtig
mies.
Traurig.
Das
aber
richtig
so sind halt die Regeln, das ist halt so.
Ich glaube, das war sogar das Halbfinale.
Mhm.
Ja, und durfte im Finale nicht mehr mitfahren.
War halt raus.
Da machst du halt nichts, ne?
Das halt gehört halt dazu, ne?
Oder wo...
Geht halt auch immer was kaputt beim Motorsport.
Wo Elsie dem anderen hinten reingefahren ist. Die Karre hat auf einmal Feuer gefangen. Weil der hinten ins Rad reingefahren ist, hat auf einmal...
Ja, weil der Reifen hat gebrannt, aber der ist trotzdem fertig gefahren. Der hat auch gewonnen noch.
Ja, stimmt. Das war echt krass.
Ja, finde ich mega geil. Also Formula Drift auch ein geiler Sport. Motorsport. Und das ist halt absoluter Zuschauersport. Also
extrem
super unterhaltsam zum Zugucken, weil es halt super spektakulär ist.
Obwohl ich mittlerweile finde, dass... der Driftsport an sich sich ja auch um einiges geändert hat, weil du ja auch als, wenn du dir Formula D anguckst, es sind ja halt nur kurze Strecken und wenn du jetzt zum Beispiel auf ein Drift-Event gehst, da fährst du einen kompletten Track. Fährst
einen Rundkurs, ja.
Ja, im Prinzip und versuchst halt extrem mit Style zu performen und das ist halt gar nicht so ausschlaggebend in der Formula D.
Wobei wir jetzt ein bisschen abschweifen, weil das Drift-Thema wollen wir eigentlich nochmal gesondert machen. Also ja, wir wollten genau, eigentlich mal noch eine Folge nur über Driften machen.
Ja,
weil ich finde, dass wir jetzt motorsportmäßig eigentlich ganz gut bedient sind, oder? Wollt ihr noch was sagen dazu?
Kann man Drag auch zum Motorsport
zählen? Ja, natürlich. Auf jeden Fall, natürlich.
Definitiv. Ja, natürlich eigentlich. So, auch wenn es
nur Rasenmäher ist. Rasenmäher-Rennen kannst du auch dazu zählen. Finde ich auch assi geil.
Ja, bei uns in Sembach ist das alles.
Ich finde das richtig geil.
Da waren wir auch.
Oder Traktor-Pulling oder so eine Scheiße. Ja, ich finde das richtig so geil. Ich gucke mir sowas gerne an.
Traktor-Pulling in den USA, ganz klar, mit den riesen Cummins-Diesel vorne dran. Die sich dann zerlegen, auf jeden Fall.
Ja. Oder Truck-Rennen. Es gibt so viele geile Rennserien. Ich habe mir letztens mit einem Kumpel so Truck-Rennen angeguckt. Die fahren halt so höher gelegte Bayer-Trucks, aber auf einer richtigen Rennstrecke. Junge, diese Typen, da sind so Sprünge aufgebaut. Alter, wenn du da reinschneidest, du lachst dich platt. Und das ist richtig geil, weil die bauen da halt Sprünge auf. Alle halbe Stunde überschlägt sich mal einer so. Und die fahren halt permanent auf 3 Rädern um die Kurve, weil die Dinger halt so weich abgefedert sind, weil die halt diese Sprünge mitmachen müssen. Super geil. Ich musste nochmal fragen, wie das heißt. Das haben wir uns letztens angeguckt. Ey, ultra unterhaltsam. Richtig geil. Die sind auch nicht krass schnell oder so, aber es macht einfach Bock zuzugucken.
Weil man sagen muss, für die Verhältnisse, auf denen sie fahren, sind sie schnell.
Ja, natürlich sind die schnell, aber ist jetzt natürlich nicht vergleichbar mit irgendwie DTM oder so. Ja. Aber ist ja auch egal. Solange du Autos hast, die miteinander vergleichbar sind, kannst du alles fahren. Da kannst du auch Fiat 500 Rennen machen oder so. Ist ja egal. Es gibt ja auch MX-5. Ganz viele MX-5 Cups, wo halt serienmäßig MX-5 nur fahren. Oder MX-5 Turbo Cup, kannst du auch als Privatperson mitfahren. Da gibt's sogar online eine Liste, wo du dir ausdrucken kannst, wo draufsteht, was du alles umbauen musst am Auto und was es kostet.
Gut, da gab's ja meistens dann auch immer nochmal Abwehr-Cup-Fahrzeuge, damals vom Lupo.
Ja, gibt's ja bei Porsche auch. Kannst ja einen fertigen Porsche-Rennwagen direkt bei Porsche kaufen.
Ja, genauso, kannst du auch schon fertig kaufen. Ist halt immer nur die gewisse Kohle mitbringen wahrscheinlich.
Wenn genau. Ja, das ist natürlich immer so. Motorsport ist immer teuer. Kannst du machen, was du willst.
Ja.
Und ich hoffe, dass uns das der Motorsport...
Schon beim Tuning an.
Wenn ihr überlegt, ja, da sind wir wieder beim Thema Tuning.
Und
ja.
ich hoffe halt auch persönlich, dass uns das Motorsport-Thema noch eine Weile begleitet, so wie es ist, weil ich halt Verbrenner im Motorsport mega geil finde. Weil ich meine, so Elektro-Supersportler oder Elektro-Rennwagen sind definitiv schneller als ein Verbrenner. Da kannst du mir erzählen, was du willst. So ein richtig krasser Elektro-Karren ist einfach schneller.
Ja, auf jeden Fall.
Egal, wie du das drehst, das ist meistens so.
Ja.
Wenn das Ding richtig abgestimmt ist und gut gebaut ist und so.
Dann
aber es ist halt einfach nicht annähernd so emotional für den Zuschauer, wie so, keine Ahnung, so ein V10 oder so.
Wobei jetzt aber die Geräuschkulisse auch nicht so schlecht ist, finde ich. Ich finde das schon geil,
ja,
wie sich die Karren anhören.
Ja, aber das ist trotzdem nicht vergleichbar.
Überleg dir mal, du stehst wirklich mitten im Wald, schaust dir Rallye-Sport an,
und du hörst ihn ja schon eine halbe Stunde vorher.
Du stehst an so einer Kuppel und dann fliegt einfach so ein VW Polo an dir vorbei und das Ding halt einfach nur so.
Das ist halt nicht so geil. Und bei Rallye ist es ja sowieso total geisteskrank. Allein schon die Subaru Boxer Motoren, EJ20 Turbo, die Dinger, die pfeifen wie sonst irgendwas und die fahren ja halt auch immer mit Anti-Lag. Die gehen aus dem Gas und das Ding komplett gestört und das fehlt dann halt einfach. Und das sind halt diese Emotionen, die du halt verbindest mit diesem Sport. Und viele Sachen, die aus dem Rennsport kommen, sind ja dann auch in die Tuning-Szene gewandert, weil sie halt einfach geil sind.
Ja, eben. Fängt mit einem Spoiler an.
Ja.
Genau.
Und viele Entwicklungen, die halt auch auf serienmäßige Autos gemünzt wurden, kommen aus dem Rennsport. Und das sind nicht nur Leistungssachen, sondern auch viele Sachen, die mit Effizienz zu tun haben. Weil so ein Rennwagen muss in einer gewissen Art und Weise auch eine gewisse Effizienz haben, weil du verlierst, wenn du ein schnelles Auto hast, das aber doppelt so oft tanken muss, wie ein anderes, was langsamer ist. Ist einfach ein Fakt. Nee. Bringt dir nichts.
Das ist zum Beispiel sehr interessant bei Honda. Also viele denken ja, Spoon wäre so eine eigenständige Firma. Sind sie ja auch, aber zum Beispiel jedes neuere Type-R-Modell wird zusammen mit Spoon mitentwickelt.
Ja, das ist ja wie bei Brabus und sonst was, ne? Die haben ja halt so Verträge mit diesen Firmen und die arbeiten auch zusammen. Auch,
ja.
Weil die halt einfach Know-how im Rennsport haben. Ja, aber ich finde, also wie gesagt, wenn ihr noch was sagen wollt zu dem Motorsport-Thema, sonst würde ich mal sagen, wir gehen jetzt mal über zu den ganzen Daily-Sachen, die wir sonst immer so machen. Einfach mal ein bisschen erzählen, was so letzte Zeit passiert ist, weil wir ja jetzt doch wieder 4 Wochen nicht aufgenommen haben.
Ja.
Also sorry Leute, ne, für den, dass ihr wieder so lange warten musstet. Wir kriegen es halt einfach nicht gebacken. Wir kriegen es einfach nicht gebacken, was soll ich dazu sagen?
Ja, ich würde sagen...
Da sagst du gar nichts zu. Ist halt so,
ne? Ich würde sagen, da kommt demnächst mal noch eine extra Folge dazu.
Können wir machen.
Verspricht nichts, was wir nicht halten können, aber wir versuchen es auf jeden Fall.
Genau.
So, ja, Daily Business. Oder will noch jemand Rennsport was sagen? Oder
Rennsport.
Motorsport.
Keine Ahnung. Jens, erzähl mal, bei dir ist viel passiert die letzten paar
Tage. Bei mir ist viel passiert. Also ich habe den Putin verkauft. Ich habe den Putin verkauft, also den 323, den ich von Kevin hatte. Sorry Kevin, tut mir leid, dass die Karre schon wieder weg ist. Aber ich habe ihn ja an Very... Ich hasse es, das
auszusprechen. An einen guten Kumpel verkauft.
An Very Visual Marvin verkauft.
Genau.
Und der lebt das Auto richtig. Ey, der vibet so mit diesem Ding. Es sieht einfach viel zu gut aus, wie da drin sitzt.
Ja,
muss ich sagen. Weil er hat halt dringend ein Auto gebraucht, weil er halt sein Audi kleinen Unfall hatte mit seinem Auto und der Audi sowieso nicht mehr der frischeste war und schon irgendwie langsam aus dem letzten Loch gepfiffen hat und keinen Bock mehr hatte.
Ja, also 323.
Und ich halt schon ihm ein paar Wochen vorher oder ein paar Tage vorher mal geschrieben hatte, ob er nicht vielleicht Interesse an dem 323 hätte. Und dann hat sich das halt irgendwie so ergeben, dass er die Karre halt jetzt genommen hat. Ich habe sie ihm halt jetzt für einen freundschaftlichen Preis verkauft, schätze ich, denke ich. Ich denke mal, es war fair.
Ja, genauso wie du mit den Subaru bald.
Genau, nicht. ja, und jetzt hat er die Karre und ich hoffe, der macht was Geiles draus. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das richtig nice wird. Und ich denke, er behält ihn jetzt auch mal noch eine Weile. Und
denke ich
auch. Er fühlt
ich
das mal, auch.
Die Karre wird ihm jetzt kaputt gehen, also...
Ja, kaputt geht da gar nicht. Was soll er kaputt gehen an dem Ding?
Das ist das. Das ist ein Auto von 1980, das Ding geht nicht kaputt.
Ah, das ist ein Holzmotor, was soll da passieren? Und er hat ja auch noch den Jan Nielinger, also Nils, von den Boys aus Holland, der ja auch so ein 323 hat und sich gut auskennt mit den Dingern.
Auf jeden Fall, der ist sowieso
und der kümmert sich da ein bisschen drum.
Old Shitbox-Experte überhaupt. Also ja. Wenn ihr jemanden braucht, der euch was über eure 1970 bis 1990er Karre erzählt, dann schreibt ihr dem.
Ja, und also ich war auch schon ein bisschen traurig, dass er weg war, aber es hat halt nur... einen Bruchteil so arg wehgetan, wie wenn ich das Auto an jemand Fremden verkauft hätte, muss ich sagen. Weil das Ding halt einfach in der Familie bleibt und er halt auch einfach jemand ist, der es wertschätzen kann. Weil er ist halt nicht so irgendeine alte Scheißkarre, mit der ich halt rumfahren kann und wenn die Karre kaputt ist, dann verschrotte ich die oder bis ich mir halt was Gescheites kaufen kann, so übertrieben gesagt.
Wollte ich auch
sagen. Er fühlt es halt einfach, weißt du, er hat halt einfach, er weiß es halt wertzuschätzen, was das für ein Auto ist und er lebt halt diesen Lifestyle mit diesem Ding.
Ja.
Und das war halt auch ein guter Grund, warum ich gesagt habe, komm, ey, verkauf ihn halt an ihn. Habe ich jetzt halt in kürzerer Zeit ein bisschen Minus gemacht, aber für den Boy war es mir das auf jeden Fall wert, muss ich sagen.
Ja, Geld ist auch, nicht immer alles,
genau.
Ist, muss man einfach so sagen.
Aber du hast ja auch dein MX-5 ein bisschen auf Vordermann gebracht.
Jo, ne? Stimmt, habe ich jetzt vergessen. Ne? Also, momentan geht's rund bei mir, muss ich sagen. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen, war ein Kumpel von mir da aus Gladbach, mit dem habe ich mein MX-5 komplett zerlegt. Wir haben meine Kupplung ausgebaut, weil meine Kupplung ja nicht mehr getrennt hat. Ich weiß jetzt auch, warum meine Kupplung nicht mehr getrennt hat. Für alle, die sich das vielleicht gefragt haben. Wahrscheinlich niemand, aber egal. Ich erzähle es trotzdem. Bei mir ist aus der Kupplung, aus der Druckplatte, sind Lamellen abgebrochen. Und nicht aber nur eine, sondern 7 Stück von 15 oder so, die da drin sind. Dementsprechend sah das auch aus. Mein Ausdrucklager hat es komplett zerlegt. Das ist irgendwie jetzt, glaube ich, 1 Zentimeter kürzer, als es hätte sein müssen. Und dreht sich gar nicht mehr. Und diese ganzen Brocken, die da abgeflogen sind, sind halt bei mir in der Getriebeglocke rumgeflogen. haben zum Glück nicht wirklich was kaputt gemacht, weil mein Schwungrad hat Gott sei Dank nichts abbekommen und die Kupplung an sich auch nicht. War halt einfach nur, ja, ein paar Macken jetzt in der Getriebeglocke Innenseite, aber da passiert nichts, das macht auch nichts, ist nicht schlimm. Und jetzt habe ich halt eine originale Druckplatte eingebaut, weil das Auto ist jetzt komplett zerlegt und steht jetzt beim Lackierer, kriegt zwei neue Seitenwände und wird dann halt nochmal komplett lackiert. Aber in derselben Farbe wie vorher.
Easy.
Ja. Ja, ich könnte jetzt auch noch erzählen, dass ich letztens wieder von der Polizei angehalten worden bin, mit dem Subaru.
Wir haben auch noch ein neues Mitglied in der Familie.
Wir haben auch noch ein neues Mitglied in der Familie. Ich habe nämlich gestern, vorgestern ein Auto gekauft.
Stimmt.
Wieder mal. Mein neuer Daily. Ich habe mir ein BMW 5er geholt, ein E60.
Boah. So richtig lieblos gesagt eben.
Auf Gas.
Mit einem vernünftigen Motor, weil man braucht ja einen vernünftigen Daily.
Genau.
Sehe ich auch so.
Ja.
Wie viel zahlst du jetzt so ungefähr für deinen Tank?
Für meinen Tank?
Ja.
Wie meinst du das?
Für 30 Liter, was zahlst du da?
Für 30 Liter? Was habe ich jetzt bezahlt für 30 Liter? Keine Ahnung,
20 Euro? Genau, 23 Euro.
23 Euro, ja, aber war teuer. Weil da mal 70 Cent gekostet, das Gas. Ja, ich fahre jetzt auch Autogas mit dem Auto. Ich hoffe, dass das alles so funktioniert, wie ich mir vorstelle. Eine Sache stört mich jetzt schon ein bisschen an dem Auto. Der Gastank ist zu klein. Bin ich ehrlich.
Wie weit kommst du mit 20 Liter?
Mit 20 Litern? Ja, kommt doch an, wie du fährst, ne? Also, ja, wenn du normal fährst, Autobahn und so. Kilometer. Na, nicht ganz. Auch so 12 Liter ungefähr. Je nachdem, wie du fährst. Kannst auch Autobahn-Tempomat, brauchst du ungefähr 10 Liter, 120, wenn du eine lange Strecke fährst.
Wo hast du den Gastank? Hast du den unterm Fahrzeug
oder hast du den im Koffer? In der Ersatzradmulde. Unterm Fahrzeug finde ich persönlich immer scheiße, weil der halt den ganzen Dreck abkriegt und so. Und wenn er dann anfängt zu gammeln, dann darfst du den halt nicht mehr weiterfahren, dann brauchst du wieder neuen. Das finde ich kacke. Ich bin schon froh, dass er im Auto ist.
Hast du dich da mal so ein bisschen belesen? Weil du brauchst ja auch, wenn du auf dem TÜV fährst, oder alle 3 Jahre oder
alle 10 Jahre muss die Gasanlage geprüft werden. Kostet ungefähr 300 Euro, ja.
Ah, ich dachte, weil bei uns in der Werkstatt kommen auch oft Gasfahrzeuge zur Gasprüfung beim TÜV und ich, keine Ahnung, ich merke mir die Autos nie, aber das ist halt doch schon ziemlich häufig.
Also fahren schon und Abs.
Ja, Abs? Ich habe noch nie einen Gas-Ab gesehen, aber okay.
Bei uns kommen so viele Gas-Abs, ist nicht mehr normal.
Das sind doch schon 3 Zylinder.
Ich wollte gerade sagen,
die Dinger verbraucht, ja, verbraucht ja sonst nicht.
Also dann fährst du ja 100 Kilometer mit 2 Euro.
Das kannst du dir nicht vorstellen.
Okay, das ist crazy. Aber
das ist aber geil.
Ich habe gedacht, jedes Mal, wenn du auf den TÜV musst, also nach 2 Jahren, musst du auch
ja, eine Gasprüfung. Ich habe mir ja überlegt, ob ich mir einen Diesel kaufe, weil ich bin ehrlich, für mich hat sich das jetzt einfach irgendwie, für mich erschien es mir sinnvoller, mir eine Karre mit Gas zu holen, weil ich Benzinmotoren halt gern mag. Und ich finde halt, ich weiß nicht, ich finde das, unterm Schnitt wird es nicht viel mehr kosten, wie einen Diesel zu fahren.
Auf jeden Fall nicht.
Ich mach was für die Umwelt. Gas ist nämlich umweltfreundlicher als normales Benzin.
Füll dir auf die Schulter geklopft.
Ja. Kann man auch mal ordentlich Hubraum fahren dann. ja, genau. Das habe ich mir jetzt geholt, das Ding. Ich bin eigentlich super zufrieden. Ausstattung ist ziemlich krass. Der hat so ziemlich fast alles, was geht.
Boah, geht da. Komm,
viel fehlt nicht. Außer Head-Up-Display, Abstandstempomat und Night Vision hat er eigentlich alles.
Aber gut, die Scheiße brauchst du ja eigentlich
nicht. Abstandstempomat hätte ich gerne. Aber, jo.
Das ist echt
draufgeschissen.
Ein tolles.
Vielleicht rüste ich das ja irgendwann noch nach.
Abstandstempomat.
Geile Scheiße, ohne Witz. Finde ich auch lieb's. Geil.
Auf der Autobahn kannst du einfach hinter einen LKW stellen, machst Tempomat an, kannst einfach. Und dann noch Lane Assist, lässt deine Hände auf dem Lenkrad.
Das gibt's bei dem nicht. Lane Assist hat er noch nicht.
Ja. Der Kia schon, ne?
Ja, der Kia ist auch viel neuer, ne?
Stimmt.
Ich fühle das irgendwie gar nicht so, dieses halbautonome Fahren.
Ich auch nicht, aber ich
bin auf der Autobahn ist das schon geil. Muss ich zugeben.
So für Komfort und für lange Strecken ist das schon geil. Also ich würde selber nicht mit rumfahren. Also natürlich als Daily auf jeden Fall. Aber dein Volvo ist doch bestimmt auch nicht anders. Der hat doch bestimmt auch alles, was in Ausstattung geht.
Gut, wir haben bei Volvo halt viele Fahrzeuge, die schon halbautonom fahren. Und das Einzige, was du noch machst auf der Autobahn, drückst einen Knopf. Und das Ding macht eigentlich alles.
Ich finde das eigentlich nicht schlecht auf der Autobahn. Wenn du weite Strecken fährst, ist das schon nicht schlecht. Ja, das Auto ist halt super komfortabel und ist halt jetzt mein Daily, ne? Halt auch, ich habe halt auch bewusst mir ein Automatik geholt, weil ich halt keinen Schalter wollte für Daily. Einfach ja, auf entspannt.
Das wird aber ja auch dann dein Trailer Queen. Nee, eben nicht.
Ist halt auch mein Zugfahrzeug für den Hänger, wenn ich den BMW dann damit ziehe.
Genau.
Das war halt auch ein Grund, warum ich gesagt habe, ich möchte gerne einen großen Motor oder einen relativ großen Motor, weil halt auch auf Gas ist halt dann einfach besser, wenn du einen schweren Hänger ziehst, dass das Ding halt mehr Leistung hat.
Jeder, der mal einen Hänger gefahren ist und ein Fahrzeug als Zugfahrzeug hatte mit wenig Leistung, weißt, dass das ein ganz unangenehmes Gefühl ist, wenn
kommt
das
Ding dazu,
hinten mal anfängt zu tanzen und drückst aufs Gas und das ist einfach keine Leistung, um den Hänger gerade zu ziehen.
Ja.
Das ist sehr, sehr unangenehm.
Vor allem, wenn du halt, denke ich mal, auch ein Fahrzeug hast, was gerade so an der, wie soll ich das sagen, an dieser Zuglastgrenze ist quasi, ja.
Ja.
Und dann sind ja auch dementsprechend deine Bremsen und alles kleiner. Und wenn du mal reinhacken musst oder so, ist ja halt dann auch schon, kann schon mies scheiße sein.
Ja, und die Karre müht sich halt auch mies einen ab dann, ne?
Ja, das ist das auch.
Da habe ich eigentlich auch keinen Bock drauf, deswegen habe ich jetzt mich halt dafür entschieden, mir so ein Auto zu holen. Bis jetzt bin ich zufrieden, ich habe ihn ja aber noch nicht lang. Wie gesagt, das Einzige, was mich nervt, ist, dass ich oft tanken muss damit. Dafür tanke ich günstig. Ist halt so. Vielleicht, keine Ahnung, mache ich mich mal schlau und gucke, ob ich dann vielleicht auch irgendwie noch einen anderen Tank da reinbastel oder so. Mal gucken. Keine Ahnung, kann ich nicht sagen, weiß ich nicht.
Also, einen Unterschied wird es jetzt irgendwie nicht machen für deinen Kofferraum, weil
ob nee,
du da jetzt einen kompletten Gastank...
Also der ist ja eh in der Ersatzradmulde und es gibt Tanks, die sind halt ein bisschen höher und dann passt diese Abdeckung halt nicht mehr drauf. Da musst du halt quasi außenrum noch ein bisschen Schaumstoff reinmachen, dass das ein bisschen höher ist. Du verlierst halt unten so 5 cm von deinem Kofferraum, hast aber dann halt irgendwie 15 Liter mehr Gasvolumen, zum Beispiel. Würde mich jetzt nicht bocken. Ich habe ihn halt jetzt mit der Gasanlage gekauft, der Tank war halt schon da drin und jetzt ist das auch okay.
Ja.
Aber man kann sich halt nicht immer alles raussuchen. Dafür war die Karre ziemlich günstig und ich bin bis jetzt zufrieden damit.
Fazit, gut.
Bis jetzt gut, mal gucken, ob so bleibt.
Nice. Kevin, bei dir irgendwas passiert?
Nö, alles beim Alten.
Ja.
Karim?
Bei mir auch nicht. Alles beim Alten.
Du kannst ja mal erzählen, was mit deinem TÜV passiert ist, beziehungsweise mit dem Lexus.
Gerne, hau mal deine TÜV-Stories raus.
Ich hab mich richtig aufgeregt letztens bezüglich meines
Lexus. Lauter sprechen, Max?
Nein.
Okay.
Ich hab mich richtig aufgeregt bezüglich meines Lexus, weil die Behörde kam und hat mir mein Auto zwangsentstempelt. Und ich kam von der Arbeit und da hing dann so ein roter Zettel an meinem Auto und ich habe mir so gedacht, meine Nachbarn haben wieder zugeschlagen. Aber das war tatsächlich nicht der Fall. Nämlich, ich habe dann bei der Zulassung angerufen, da hieß es, dass mein Auto nicht mehr versichert sei. Was aber nicht sein konnte, weil ich Monat für Monat immer schön mein Versicherungsgeld bezahlt hatte. Das habe ich denen dann auch nachgewiesen, habe dann auch mit der Versicherung gesprochen, dass mein Auto halt abgemeldet ist. Jetzt bekomme ich halt das Geld abgezogen von meiner nächsten, von meinen für die nächsten Zeit, zwei Monaten. Das Ding
jetzt nicht angemeldet war quasi.
Genau. Und ja, die haben mir das Auto, wie gesagt, dann zwangsentstempelt. Und dann wollte ich, also dann war das alles geklärt und habe dann einen Termin auf der Zulassung gemacht. Und ja, die haben mir dann erzählt, dass sie mir halt meine Plakette nicht zurückgeben, weil mein TÜV abgelaufen ist. Und da habe ich halt mit denen diskutiert, dass es ja aber auch nicht sein kann, dass sie mir die Plakette abnehmen. Weil sie hätten mir die ja gar nicht abnehmen müssen. So, ja stimmt, da haben sie recht. Aber sie haben trotzdem keinen TÜV. Ich so, ja, aber wenn das Auto angemeldet ist und ich so mit dem Auto rumfahre, dann habe ich ja auch keinen TÜV. Ja, das stimmt. Und wenn die Polizei sie anhält, dann müssen sie eine Strafe zahlen. Ich so, ja, wenn ich ihnen jetzt einfach das Geld für die Strafe gebe und sie mir trotzdem eine Plakette geben, haben sie da nicht gemacht. So, ja, jetzt braucht der Lexus halt wieder TÜV und dann kann ich erst die Karre wieder anmelden. Aber, naja.
Ist wie Scheiße ist,
ne? Passiert, ne?
Ärgerliche Situation, ganz klar.
Auf jeden Fall.
Da machst du. Wollte ich eigentlich noch erzählen, dass ich neulich wieder von der Polizei angehalten wurde?
Erzähl mal.
Mit dem Subaru?
Erzähl.
Ich war mit meinen Freundinnen unterwegs und wir sind in Odenwald gefahren tagsüber um 16 Uhr ungefähr. 16, 17 Uhr. Und wir fahren halt, wollten halt irgendwo im Wald ein bisschen spazieren gehen so und dann halt heim wieder. So, das war noch Zeit, da gab es noch Ausgangssperre bei uns. Die jetzt Gott sei Dank, ich mach drei Kreuze, endlich rum ist diese Scheiße. Ja, und wir sind halt durch den Odenwald gefahren. Erstmal kamen uns die Jungs entgegen von der Polizei. Ich hab mir schon irgendwie gedacht, so, ja, okay. Die haben mich auch gesehen und ja, und dann auf einmal waren sie hinter mir, weil sie wohl gedreht haben. Dann waren wir in irgendeinem Kaff im Odenwald und dann haben sie natürlich ihr Partylicht angeschmissen, ihr Zirkuslicht und haben mich rausgewunken. Ich hab mich dann rechts, bin dann halt irgendwo abgebogen, weil es war halt mitten auf der Hauptstraße, da wollte ich jetzt auch nicht stehen bleiben. Bin dann halt rechts in eine kleinere Straße rein und hab mich dann halt vor so eine Einfahrt gestellt, ein bisschen vor die, also neben die Einfahrt. Und die haben halt die Einfahrt zugeparkt mit ihrem Polizeiauto. Sind dann ausgestiegen, kamen erstmal zu mir ins Auto, erstmal natürlich auf die Beifahrerseite. Ah, oh, ein Rechtslenker, krass, habe ich auch noch nie gesehen. Die haben es auch erstmal wieder nicht gerafft, die wollten erstmal den Führerschein von meiner Freundin.
denen halt gesagt hat, dass ich der Fahrer bin. Dann habe ich denen alles gegeben. Dann kam natürlich erst wieder das Obligatorische. Ah, was ist denn alles eingetragen an dem Auto? Ich so, gar nichts ist eingetragen, außer die Federn und die Bremsleitung. Ah ja, Dann sind die ums Auto rum, haben ein bisschen geguckt. Ah ja, nee, das sieht auch in Ordnung aus. Aber was ist denn mit dem Auspuff? Ich so, ja, was soll mit dem Auspuff sein? Ja, steigen Sie mal aus. Ich bin ausgestiegen, bin hintergelaufen zum Auto. Ja, der Auspuff ist aber nicht serienmäßig, oder? Ich so, doch, der ist so, der ist original so. Aber der ist ganz schön groß. Ich so, ja, aber wenn Sie mal hinten reingucken, sehen Sie, dass das Rohr, was da durchgeht, nicht so dick ist wie der ganze Auspuff. Ja, aber der ist, also das kann nicht original sein. Da steht ja sogar was drauf. Also mit dem Namen, der da drauf steht auf dem Endschalldämpfer, kann der nicht original sein. Ich so, ja, was steht denn da drauf? Ja, da steht Gnome STI drauf. Und ich so, ja, wissen Sie, was STI bedeutet? STI heißt Subaru Technology International. Also ist das ja wohl ein Subaru-Teil, oder? Ah, ja, na dann. Dann haben die halt gemeint, ja, ich kenne das gar nicht so von Subaru, dass die so große Endschalldämpfer haben. Und so, ich so, ja, das ist ja auch ein Japan-Import. In Japan wurde der halt so ausgeliefert. Dann haben die da halt noch ein bisschen rumgemacht und dann haben die sich nochmal drunter gelegt und haben gemeint, guck mal Jürgen, der sieht aber aus, als wäre der da schon länger drauf. So, da habe ich auch gemeint, ja guck mal, der rostet doch schon. Wenn ich da einen anderen drauf gebaut hätte, hätte ich ja wenigstens einen Edelstahl-Endschalldämpfer drauf gemacht. So ein Ding würde ich mir da ja gar nicht dran schrauben, habe ich natürlich gesagt. Ne? Also
muss einfach nur immer ein bisschen schlauer als die Kopf sein.
Ja, dann haben die mir das natürlich irgendwann abgekauft und gemeint, ja, der sieht ja aus, als würde er da schon länger hängen. Ich so, ja, den habe ich auch so gekauft. Dann hat er mich gefragt, ja, wo haben sie denn das Auto her? Haben sie das privat gekauft? Ich so, ja, den habe ich privat bei einem Händler gekauft. Dann meint er so, aha. Ah ja, war der dann schon so? Ich so, ja, der war so. Ich habe ein paar Sachen umgebaut für den TÜV und das Auto hat auch eine Vollabnahme bekommen, so wie es hier steht. Okay. Haben sie nach meinen Reifen geguckt, haben gemeint, oh, sie dürften ja sogar breitere Reifen fahren. Ich so, ja, mache ich aber nicht, die reichen. Spurplatten wären auch nicht schlecht, habe ich dann gemeint. Dann haben die halt noch ein bisschen rumgelabert. Ah, der Spoiler und so. Ich so, ja, das Original. Dann war das okay mit dem Auto und dann guckt er mich an, meint, ja, wann haben sie das letzte Mal was getrunken? Ich so, keine Ahnung, vor 2 Wochen oder so. Also wann haben sie das letzte Mal Alkohol getrunken? Ich so, vor 2 Wochen oder so. Ah, schon mal Drogen genommen? Ich so, ja, mit 16 habe ich mal gekifft, dann habe ich alles vollgekotzt und seitdem nicht mehr. Aha, okay. Sind Sie sich sicher? Ich so, ja, bin ich. Ja, sind Sie sich da ganz sicher? Diese
Frage.
Sind Sie sich da wirklich sicher, dass Sie keine Drogen genommen haben? Ich so, nee, außer Alkohol und Zigaretten nehme ich keine Drogen. Aha, ja, dann machen Sie mal die Augen zu. Jetzt machen sie die Augen mal wieder auf, jetzt machen sie mal Kopf in den Nacken, Augen zu, wieder Augen auf. Dann hat er gemeint, jetzt strecken sie mal ihre Arme aus, spreizen sie mal die Finger. Aha, ja, okay. Ja, jetzt stellen sie sich mal auf ein Bein.
I feel that shit, man.
Und dann habe ich den angeguckt und gesagt, das mache ich nicht. Der guckt mich an und sagt zu mir, stellen sie sich mal auf ein Bein. Da hab ich gesagt, nee, das mache ich jetzt nicht. Ich hab gemeint, jetzt verstehen sie mich nicht falsch, aber mir kommt das gerade ein bisschen albern vor. Ich stelle mich jetzt nicht hier auf ein Bein, hier mitten in der Gegend rum, hier laufen Haufen Leute rum. Ich komme mir vor wie der größte Depp. Wenn sie wollen, dann können wir einen Drogentest machen, aber ich muss gerade nicht aufs Klo, dann trinke ich jetzt was, dann machen wir es uns gemütlich, setze mich eine halbe Stunde bei mir ins Auto und dann mache ich den Becher voll. Hat er erstmal dumm geguckt, hat er gemeint, naja, also das wollen sie jetzt nicht machen mit dem auf einem Bein stehen. Ich so, nee, das mache ich nicht. Wie gesagt, wir können gerne einen Test machen oder sonst irgendwas, wir können auch einen Alkoholtest machen, habe ich kein Problem mit, aber ich hampel jetzt nicht hier auf einem Bein rum.
Das ist so witzig, weil Jens ist einfach so, wenn die Cops da stehen, dann ist Jens einfach der straighteste Ficker überhaupt.
Ja.
Wenn die von dem wollen, dass der einen Drogentest macht, ich höre es der Jens. Nee. Also ja, steigt er jetzt nicht aus wegen ihm.
Hab ich auch schon gemacht. Hab ich auch schon gemacht. Hab ich gesagt, dann nimmt er mich halt mit, dann nehmen wir jetzt Blut ab.
Das Ding ist halt immer diese abgekappelte Scheiße. Aufs Bein stellen, Kopf in den Nacken. Wenn du davon ausgehst, dass ich Drogen genommen habe, dann lass mich in diesen scheiß Becher pissen.
Echt so?
Ich beweise dir, dass ich keine Drogen genommen habe und lass mich fahren und diskutier doch nicht noch mit mir eine halbe Stunde da, ob ich jetzt
ja, da mal was noch genommen
habe. Ja, das Problem ist aber, dass diese einfachen Tests, dürfen sie mit dir machen und du darfst aber nicht in den Becher, also das ist dir überlassen, ob du jetzt in den Becher pisst oder nicht.
Diese ja, Tests sind dir auch überlassen, das musst du auch nicht machen. So. Habe ich ja auch nicht gemacht. Ich habe dann auch irgendwann gesagt, mir reicht das jetzt, wird mir zu bunt, ich habe da keinen Bock mehr drauf.
Das Ding ist, du kannst dich da komplett querstellen, die Scheiße im Nachhinein ist aber, wenn die dann von dir verlangen, dass du mitkommst und musst dir Blut abnehmen lassen, wie kommst du wieder in die Karre? Stehst du irgendwo in der Walachei, darfst du mit der Karre nicht mit zu denen auf die Polizeistelle fahren? Dann hast du die Scheiße wieder. Dann pisst du lieber einen Becher.
Wäre mir egal gewesen. Meine Freundin hätte mich abgeholt. Das wäre jetzt nicht das Problem gewesen, aber...
Wäre aber auch wieder assi unnötig gewesen.
Ja, ist immer unnötig.
Das Problem ist bei uns einfach, dass wir die Cops einfach so schnell wie möglich loswerden wollen.
Ja.
In den meisten Fällen ja.
Ja. Aber gut, was heißt das Problem bei uns? Ich kann mir nicht vorstellen, dass überhaupt irgendjemand Bock da drauf hat. Jeder ist froh, wenn er die dann wieder los hat.
Ja, ist so.
Die hatten halt irgendwie einfach Langeweile, sondern hat er noch gemeint, ja, okay, wollen sie also jetzt nicht hier weiter. Ich so, ja, wie gesagt, ich kann ihnen gerne den Becher pinkeln, da habe ich kein Problem mit. Ah, nee, braucht man nicht. Dann hat er noch gemeint, ja, jetzt folgen sie nochmal meinem Finger mit ihren Augen. Ich so, ja, gut, das mache ich halt noch.
Hat er dir dieses Mal auch mit der Tasche
nee, hat er nicht, die Augen über, wollte er nicht. Ja, ihre Augen sehen so glasig aus. Ich so, ja, okay, und jetzt?
Halt
ja, dann haben die da ewig noch rumgemacht, dann haben die noch die Einfahrt von so einem Dude zugeparkt, der ist dann gekommen, wollte dann da reinfahren, dann mussten die erstmal ihr Polizeiauto wegfahren. Ich natürlich nicht, weil ich stand natürlich, ich habe mich natürlich nicht vor die Einfahrt gestellt, weil warum soll ich mich vor die Einfahrt stellen?
Oh Mann.
Ja, und dann haben die mich halt irgendwann wieder weiterfahren lassen. Und dann haben sie noch gemeint, so, ja, was machen sie? Ich so, ich wollte mit meiner Freundin im Wald spazieren gehen. Das dürfen sie aber nicht. Ich so, warum? Ja, aber, hat gemeint, so, ah, Corona gibt's nicht oder was? Ich so, warum? Darf mich wohl mit meiner Freundin treffen, wir schlafen im selben Bett, also was das jetzt soll, verstehe ich nicht. Ah ja, aber sie brauchen einen triftigen Grund, also nee, also jetzt brauchen sie keinen triftigen Grund, aber nach 21 Uhr brauchen sie dann eigentlich, ja, wir haben 5 Uhr. Wieso kommen sie mir jetzt mit 21 Uhr, so, hä? Dann habe ich gemeint, ja, wir wollten zu zweit spazieren gehen. Mhm. Ich so, ja, wir sind doch eh nur zu zweit, ich habe jetzt nicht vor, mich mit irgendwelchen Leuten zum Spazierengehen zu treffen, also bitte. Ah ja, okay. Ja, und das war dann halt so das Gespräch. Dann haben die da halt noch ihre Partytests gemacht und dann durfte ich halt irgendwann weiterfahren.
Die können ja ihre Jobs machen, so, aber jedes
Mal... Die hatten halt einfach Langeweile, aber...
Ja.
Das Problem ist, dass die meisten halt einfach immer den Dicken raushängen lassen wollen. Das ist halt das, was... Weißt du, wenn die ganzen Mal...
Ich meine,
ich habe auch bisher eigentlich immer nur coole Cops gehabt, aber ich war auch schon oft genug dabei, wo... du nicht.
Ich hab immer scheiß Mongo-Cops, die immer irgendwelche Mängelkarten wegen ihrem Scheißdreck geben.
Ja... Aber ich hatte, wie gesagt, zum Glück immer coole Cops. Ich war aber oft genug schon dabei, wo die Cops halt einfach mega den Dicken raushängen lassen und meinen, ich bin was Besseres als du. Obwohl du denen einfach genauso viel kannst wie die dir.
Okay. Aber jetzt mal so, wo wir jetzt gerade beim Thema Cops sind. Karim, hattest du mal eine witzige Polizeikontrolle oder irgendwas, was mal assi unnötig war?
Ja, das würde mich auch mal interessieren. Weil hattest ja schon einige Autos, bist ja eigentlich schon lange in der Szene dabei.
Also meine letzte Stilllegung war eigentlich relativ unnötig.
Deine letzte, wie viel hattest du denn?
Das war die erste.
Willkommen im Club.
Ja, die Beamten haben meine Beleuchtung bemängelt und einen Scheibenaufkleber, also ein
Scheibenkeil.
Ja, ein Scheibenkeil.
Der von außen aufgeklebt war.
Richtig.
Schäm dich, wie kannst du nur?
Größer als 0,01 Quadratmeter.
10% darfst du maximal
haben. Ganz komisch auf jeden Fall. Ja. Dennoch nochmal Lob an die Beamten. Die haben mich an dem Tag dann nicht mehr gesehen, obwohl ich bewusst an denen vorbeigefahren bin.
Und also haben die dich nicht direkt stillgelegt, sondern du durftest noch weiterfahren, aber die haben dir Stilllegungsbescheid zugeschickt.
Ja. Es kam natürlich Post von der Zulassungsstelle, es kam natürlich Post von der Polizei.
Also das gleiche, wie ich auch hatte mit meinem...
163,50 € ein Punkt und geschmeidige 9 € bei der Zulassungsstelle, Kaiserslautern. Die zahlt mal gerne an die Kollegen.
Auf der Zulassungsstelle habe ich tatsächlich nichts bezahlt dafür.
Die haben sicher Arbeit gemacht, die mussten einen Brief schreiben.
Oder? Ah doch, kann sein, dass das auch bezahlt
wird. Und 35 € beim TÜV für die Nachprüfung.
Da habe ich auch nichts bezahlt beim TÜV. Oder? Ach, keine Ahnung. Digga, ich weiß nicht mehr. Mega unnötig.
Ja, aber deine, also das von dir war ja auch echt, Alter. Also, was sich die Cops manchmal rausnehmen, das ist wirklich unter aller Sau. Weil, selbst wenn du das vor Ort noch ausbaust, so, kannst du keinem erzählen.
Ist halt Deutschland, ne?
Und kurzes Statement, die Straßen in München kannst du komplett vergessen. Ich fahre nie wieder nach München mit dem Auto.
Ja, weil wir haben den BMW natürlich, wie es sich gehört, für den BMW in München gekauft.
Münchner Original.
Ja.
Safe.
Und ohne Witz, du kannst in der kompletten Stadt, Stadt, fährst du entweder 30 oder 60 und bis du durch diese Stadt durchgefahren bist, ist einfach eine halbe Stunde vergangen.
Wenn's langt.
Und dann stehen halt erstens mal überall Blitzer und dann willst du auf die Autobahn drauf fahren und dann ist auf der Autobahn halt auch einfach 60. Nochmal so 3-4 Kilometer. Dann wird's 3 Kilometer lang eine dreispurige Autobahn und dann, ratet mal, da ist dann 80, genau. Und keine Baustelle, kein gar nichts, da ist halt einfach 80. Müsst ihr euch mal vorstellen, auf einer Autobahn.
Ich hab da so ein paar Sprachnachrichten von Max bekommen, als wir in München Auto gefahren sind. Die würde ich jetzt ganz gerne mal vorspielen. Ich hoffe, ich finde die noch, weil wir halt die ganze Zeit Sprachnachrichten geschickt haben, wo wir heimgefahren sind. Aber gut. Moment, das könnte einen Moment dauern. So, wo ist der gute Junge? Da ist er, der Boy. Warte mal. Sprachnachrichten. Hier. Also die erste Sprachnachricht. Ich spiele einfach mal alle ab.
Junge, ich bin zu 100% ehrlich mit dir. In diesem Scheißkampf leben die Grünen. Als ob hier überall 60 ist. Das kann doch nicht sein. Oh.
Halt bedeuten, nach knapp.
Kannst du halt einfach mal wieder niemandem erzählen. Kannst du niemandem erzählen? 60 auf der Autobahn. Junge, wo sind wir denn hier? Was ist das denn? Kann doch nicht sein!
Jens!
80! Auf der Dreispur-Automat!
Jens!
Ja. Also, mal eine kurze Frage an dich, Max. Wie kurz warst du davor, anzufangen zu weinen?
Ziemlich kurz davor.
Von dem ich gehört, der war ein Trainer.
Wir sind um 16 Uhr losgefahren. Und dann habe ich angefangen, eine Schachtel Kippen zu rauchen. Und die Schachtel Kippen war halt, als ich dann daheim war, halt leer. Und meine Lunge, die hätte ich halt einfach irgendwo hinstellen können. Die wäre da geblieben. Und ich hätte die in Mannheim immer noch gehört, wie sie gepfiffen hat. Und ich konnte halt mit der Zeit auch einfach nicht mehr schreien, aber ich war so impulsiv.
Wir sind halt aber auch einfach, das war am Freitag, wir hatten einfach so einen langen Tag, wir sind losgefahren um 16 Uhr. Ich habe vorher noch den LS von Marvin geholt, weil ich gesagt habe, ganz ehrlich, ich will nicht mit dem Subaru so weit fahren, weil wenn du mit dem, stell dir mal vor, wir wären mit dem Subaru gefahren. Da hättest du dich einfach danach in den Briefumschlag packen können und dich selber wegwerfen können.
Stimmt.
Dann sind wir mit dem Lexus gefahren von Marvin. Ich habe 140 Euro Sprit verfahren mit dem Ding.
Ja.
Aber egal, es hat sich gelohnt. Und dann sind wir auf meinem Weg. Max konnte irgendwann nicht mehr, weil wir waren morgens um 6 wieder zu Hause.
Ja.
Muss man dazu sagen. Und wir haben dann irgendwann noch eine Pause gemacht, weil Max halt nicht mehr konnte. Er wollte dann noch ein bisschen pennen.
Und so, ich wollte so ein Powernap 10 Minuten lang machen. Und es war, keine Ahnung, wie viel Uhr war, es war 2 Uhr nachts, oder? Nee, es war 3 Uhr,
ja,
oder so.
Ja, irgendwie sowas, 3, 4.
Und es war halt auf dem Parkplatz. Ich hab so gemeint, Jens, ey, ich kann nicht mehr, ich muss jetzt mal ganz kurz ein Powernap machen, 10 Minuten, dann fahren wir weiter. Ja.
Ja. Max stand halt einfach die ganze Zeit da, hat im Auto gepennt und hat einfach das Licht angelassen, so. Erstmal schön Xenon am Brutzeln. Und ich dachte so, ey, hoffentlich springt die Karre wieder an. Und irgendwann später, dann, aber die ist zum Glück dann wieder angesprungen, so. Und irgendwann später macht er mir so eine Sprachnachricht, so, ich weiß nicht, aber irgendwie ist diese Anzeige mit der Restreichweite gerade von 60 Kilometer auf 2 Striche umgesprungen. Was machen wir jetzt? Fahren wir jetzt durch, weil das müsste eigentlich genau langen? Oder halten wir doch mal an zum Tanken? Und ich so, boah, Junge, also, ich sag mal so, wenn wir jetzt mit dem Ding liegen bleiben, morgens um 5, weil das keinen Sprit mehr hat, da habe ich einfach absolut keinen Bock mehr drauf, weil wir können das Ding weder abflippen noch sonst irgendwas. Da hätten wir Kanister besorgen müssen, Sprit irgendwo, und dann hätten wir die Karre wieder fahren können. Und da hatte ich um die Uhrzeit absolut keinen Bock drauf. Deswegen sind wir dann nochmal tanken gewesen.
Ja, das Problem war, ich hatte die ganze Zeit so, auf dem Tacho, da stand die ganze Zeit so Restreichweite 80 Kilometer. Aber ich habe halt gesehen, dass die Nadel halt komplett auf E steht. Also die stand wirklich auf E, so da war die Tankanzeige, der letzte Strich und die Nadel war halt unter dem letzten Strich. So 80 Kilometer, echt? Die Karre sauft schon sau viel, aber der Tank ist auch mega groß. Also war ich so zwiegespalten, ob die jetzt halt wirklich nur 80 Kilometer fährt. Und dann fahre ich so und hab dann so 2 Minuten nicht mehr drauf geguckt. Auf einmal gucke ich da wieder drauf, auf einmal steht da so, Gastank empty. Ja, und dann habe ich Jens gefragt, was wir jetzt machen sollen.
Ah, dann sind wir nochmal tanken gewesen. Meine erste Erfahrung mit Gas tanken war auch scheiße.
Er hat nämlich genau 0,43 Liter getankt.
Ja, beim Gas ist es halt so, dass du die Pistole da so reinschraubst, dann rastest du die Pistole ein und an der Zapfsäule hast du einen Knopf, den musst du gedrückt halten. Und wenn du den Knopf loslässt, dann kannst du nicht mehr weiter tanken. Dann musst du bezahlen. Und ich habe halt am Anfang nicht gewusst, wie es funktioniert, weil da keine Anleitung auf dieser Zapfsäule war. Dann habe ich erstmal an dieser Pistole den Griff festgehalten, mit der anderen Hand diesen Knopf gedrückt, dachte ich so, okay, es geht, und hab dann diesen Knopf losgelassen, Ja, und dann ging's nicht mehr. Da musste ich erstmal rein für 40 Cent bezahlen und, Digga, morgens um 5 auf der Autobahntankstelle, da waren einfach 20 Leute oder so in dieser verfickten Tankstelle.
Echt so?
Ich habe so lange gebraucht, bis ich diesen Bums bezahlen konnte. Aber beim zweiten Mal hat's dann geklappt.
Ja, das war so die letzten Sachen, die ja in der letzten Zeit passiert sind. Ich glaube, das war auch ein cooler Podcast. So, es war extrem viel Informatives dabei.
Ja, definitiv.
Für auch für mich und ich denke mal auch für Kevin, weil wir da eigentlich gar nicht so drin sind im Rennsport.
Ja, wir ja eigentlich. Also ich auf jeden Fall auch nicht, aber ich habe mir jetzt halt was auf den Fingern gesaugt. Ich hoffe, dass das halbwegs alles auch der Wahrheit entspricht. Also
wenn nicht, ist auch scheiße.
Nicht, ja, seid uns nicht böse, falls da halt viel Scheißgelaber dabei war. Wir können es halt nicht wissen.
Aber ich war auch extrem froh, dass Calvin dabei war, weil er hat anscheinend schon ein bisschen mehr Ahnung als wir alle.
Der macht wahrscheinlich auch nur so, als hätte er Ahnung davon.
Ja, ist doch egal. Aber sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit, das mache ich auf Arbeit immer so.
Aber ich würde sagen, wir nehmen die Community auf jeden Fall demnächst mal in Form eines Vlogs mit auf den Track.
Haben wir schon gemacht?
Haben wir schon mal gemacht.
Haben sogar Live-Videos gemacht.
Echt?
In Sandford, ja.
Ja, die könnt ihr euch auch gerne angucken.
Und auch in Anoderin in Frankreich.
Anoderin, genau.
Wir hatten eigentlich
ich mag so kleine Tracks Video mega gerne.
Die war auch mega cool. Du hast so eine kurze Schikane gehabt, die extrem nice war.
Ich mochte so hart.
Das gibt.
Ja. Ich mag so kleine Strecken, Mappen und so, ich finde ich richtig geil.
Mappen ist auch sehr cool, ja.
Mappen ist geil. Location ist auch krass in Mappen.
Was ich gerne noch fahren würde dieses Jahr, wäre Bilster Berg.
Hätte ich auch Bock drauf.
Bilster Berg soll das kleine Nürburgring sein, die kleine Nordschleife.
Ja. Guck mal, jetzt wo wir drüber geschwätzt haben, können wir uns ja mal zusammentun und mal gucken, wie wir das machen. Anderes Ding, was mir jetzt gerade einfällt, hat damit gar nichts zu tun. Mediamarkt hat wieder auf, kann das sein? Ein Freund von mir arbeitet bei Mediamarkt in der Logistik. Ich könnte ihn mal fragen, ob die vielleicht, wenn die mal wieder neue Fernseher auspacken, uns einen Karton geben könnten. Dann können wir das nämlich mal ausprobieren.
Ja, da wäre ich für.
Auf jeden Fall.
Ich schreib dem mal, vielleicht kann der was organisieren und dann gucken wir mal, ob wir den 58 Zoll Fernseher bei Max in den Lexus reinbekommen. Also Karim, halt, du kannst auch mal noch dein Vote abgeben. Kennst ja den ES200 von Max?
Ja.
Du kannst die Rückbank nicht umlegen bei dem Auto. Max wollte sich einen 58 Zoll Fernseher kaufen. 58 und ich habe gewettet, dass er mit Verpackung nicht in das Auto passt. Was sagst du? Meinst du, der geht da rein oder nicht?
Warte.
Aber es ist alles dir überlassen, wie du den Karton da reinbekommst. Also, gell?
Ja, der Fernseher darf nicht kaputt gehen dabei.
Ja, natürlich. Der Fernseher darf nicht kaputt gehen.
Also, kannst du nicht klicken oder so.
Ja. 58 Zoll.
Ja.
Geht nicht.
Glaube ich auch nicht.
Nee.
Max sagt, es geht.
Geht nicht, weil meiner hat 75 und ich habe den nicht in meinen Kastenwagen reinbekommen. Beziehungsweise habe ich reinbekommen, der hat aber noch über meinen Kopf drüber geragt.
Der Punkt ist der.
Du kriegst den halt einfach nicht durch die Tür.
Doch.
Aber der passt ja von der Breite gar nicht in das Fahrzeug rein.
Nee, tut auch
ja,
nicht.
Ja, aber du kannst beim IS den vorderen Sitz komplett auf die Kante von der Rücksitzbank umlegen. Das heißt, der würde schräg nach vorne stehen.
Aber dann passt er wahrscheinlich trotzdem von der Länge nicht.
Glaube ich auch nicht, dass der reingeht.
Also du musst vorstellen, von der
Peugeot Partner. 75 Zoll. 75 Zoll.
Der ist so groß wie du.
Peugeot Partner. Ja. Das Ding hat Press an der Kofferraumklappe bis vorne über meinen Kopf drüber geragt.
Ja, aber du musst dir überlegen.
Das sind fast 2 Meter in der Länge.
Ja, ja. Das ist mir schon.
Das geht doch gar nicht in dem Auto. Auch wenn der schräg drin
ist. Aber der ist doch keine 75 Zoll lang.
Wenn es nicht geht, Hucci macht's.
Nee, möglich. Der ist ja in der Länge ungefähr 2 Meter.
Ja. Der schneidet einfach die B-Säule raus. 58,
okay, aber das bringt ja jetzt nichts, darüber zu diskutieren.
Nein, ich sag nein.
Er sagt nein, Max sagt, das gilt auf jeden Fall.
Das geht
aber
auf
man
jeden
müssen,
Fall.
Also wie gesagt, alle Türen zu, alles zu. Nicht irgendwie halb Tür offen oder so eine Scheiße, richtig. So, 100, dass du damit nach München fahren könntest.
Ja, 100%. Also, ich bin da guter Dinge.
Ich freue mich schon auf die Bestrafung, die du bekommst.
Ich weiß gar nicht mehr, was die Bestrafung war.
Wir haben gesagt, wir denken uns was aus bis dahin.
Ah, okay.
Ich wollte gerade sagen.
Aber das Ding ist, du hast dein Wort abgegeben. Heißt, wenn ich recht habe, dann wirst du auch bestraft.
Gut.
Stabil.
Perfekt.
Also,
aber warte nochmal kurz zu meiner Erläuterung. Du kannst von... also wenn
interessiert
du,
keinen.
Wenn du dir jetzt mal überlegst...
Ciao, Leute!
Wenn du dir jetzt mal überlegst, ganz logisch, wenn du die hintere... linke Tür, wenn du den Karton quer über der hinteren linken Tür
dafür ist
über
der
den Ball
der Fernseher.
Nein.
Wir probieren's aus, Max.
Ja, also ich sag dir zu 100%, das Ding passt da rein.
Nicht.
Doch.
Okay, also ich würde sagen, mit dieser herben Enttäuschung sind wir am Ende angelangt.
Auf jeden Fall.
Safe.
Die Frage ist, was machen wir jetzt? Weil normalerweise ist Nils immer der, der das Schlusswort macht. Brauchen wir jetzt was Neues?
Kalmer, hast du ein cooles Schlusswort?
Oder macht der Gast immer das Schlusswort?
Ja, das wäre eigentlich auch eine coole Idee. Karin, sag was.
Bis Montag.
Perfekt.
Damit sind wir am Ende angelangt.
Gott sei Dank,
Alter. Tschüss. Ich muss so pissen. Oh, ich muss auch.
Das geht nicht.
Der, das geht
safe. Das geht nicht. Vertrau mir, das geht nicht.
Na, safe. Also, da habe ich gar keine Bedenken bei. Yo, Leute, was geht?
Du hast vergessen, dass das der Tuna-Lifestyle ist, wa?
Das ist doch scheißegal, das weiß doch mittlerweile jeder. Lass doch einfach eine ganz normale Scheißbegrüßung machen. Immer derselbe Kackfuck.
Ist unsere zweite Staffel eigentlich auch
Tuna-Lifestyle?
Natürlich.
Okay. Ja, hätte die nächste Staffel dann einen anderen Namen, ne?
Reinschieben. Ist die drei von der Tanke, oder was?
Aber das ist ja nicht der Name von der Staffel.
Das ist jetzt ein zweit.
Seit wann haben Staffeln Namen?
Ja, doch.
Natürlich.
Staffel 2.
Ja, ist so. Wenn du auf...
Staffel 2. Wenn du jetzt in der Netflix The Walking Dead guckst, dann heißt es ja, weil die zweite Staffel ja, nicht einfach The Walking Grandma oder so. Ja, das ist auch eine Serie, du Keck. Was ist das sonst?
Podcast.
Nee, stimmt wohl. Sehe ich auch so.
Ja, aber andere Leute...
Jetzt bin ich bei dir. Jo, aber Leute, was
geht? Sagt doch einfach so, jo, Leute, was geht? Wir sind die Skitboys, wir wollten halt ein bisschen über das Thema Rennsport reden, haben einen Kollegen dabei.
Alter, Digga, der ist gar nicht so schlecht!
Warum macht der nicht den Einstieg?
Keine Ahnung, warum
nicht,
sagst du
nicht? Weil er nicht dran ist.
Ja.
Weil Kevin dran ist. Einfach, lass das mit der zweiten Staffel, zweite Folge einfach weg, das klingt einfach.
Okay, jo, so Leute, wir sind die Skitboys und heute wollten
ich rede doch und der fängt noch an.
Das war doch nur ein Joke.
Direkter Digga. Einstieg.
Okay. Das war doch nur ein Joke, Mann. Ich bin bereit.
Ich bin bereit.
Das kommt mal zusammen.
Ich bin bereit.